Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 214 vom 12. November 2020. Und im sonnendurchfluteten Berliner Studio sitzen sich gegenüber Ulf Burmeier, das bin ich, und
Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Ulf ist Jurist, ich bin Journalist und wir kehren hier einmal in der Woche die Ereignisse hierzulande und in der Welt zusammen, so sie uns interessieren und wir sie für relevant halten. In dieser Woche natürlich wieder volles Programm. Wir haben einen neuen US-Präsidenten, wir haben neue Entwicklungen auf dem Corona-Markt und noch viele andere Sachen, die wir für interessant halten, aber kurz noch ein Hinweis auf unser Abo.
Ja, in der Tat. Wir haben seit einiger Zeit ein Abo unter lagedernation.org/plus. Könnt ihr euch ein Abo klicken und uns unterstützen. Das kostet ab 5 € im Monat, könnt ihr aber jederzeit kündigen. Und das hilft uns sehr, gerade in diesen wirtschaftlich nicht ganz einfachen Zeiten. Eure Vorteile, ein gutes Gefühl dabei, die Lage zu unterstützen und natürlich die Lage auch werbefrei. Das heißt, Blöcke wie der folgende sind dann bei euch nicht im Feed.
Werbung. In einer Welt, die zusammenwächst, sind Sprachen essentiell. Man denkt immer, neue Sprachen lernt man in der Schule, lange her. Stimmt nicht. Mit Bubble lernt ihr neue Sprachen nebenbei. Einfach die App aufs Smartphone laden und ihr könnt 14 Sprachen lernen mit professionellen Kursen. Ob eure Aussprache passt, erkennt die App per Spracherkennung und ihr habt schnell sichtbare Lernerfolge. Adresse bubble.com/audio. Dort erhaltet ihr mit dem Gutscheincode NEWS2020 ein besonderes Angebot. Ihr zahlt für 6 Monate und bekommt nochmal 6 Monate gratis obendrauf. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Werbung. Ja, und da sind wir wieder, wie versprochen, im PET und die Nachricht der Woche natürlich, Joe Biden ist Präsident, Philipp. Puh, es ist vollbracht.
Ja, also muss ich ehrlich sagen, also der Stein fällt immer noch.
Ja.
Also vom Herzen.
Es purzelt.
Ich wach schon noch manchmal auf und denk so, Mann, das war schon eine harte Zeit.
Das war eine harte Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so schlecht geschlafen die letzten Tage. Also jetzt seit ein paar Tagen geht's wieder besser, aber in der vergangenen Woche habe ich so schlecht geschlafen. Das ging zum Beispiel auch wirklich den ganzen Leuten bei der GFF so. Wir hatten echt so Team-Meetings, die fühlten sich so ein bisschen an wie Gruppentherapie. Ne? Alle in Sorge. Also man muss natürlich sagen, die Auszählung der Stimmen läuft immer noch in einigen wenigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Aber am Samstag wurde klar, Joe Biden hat die Mehrheit im sogenannten Electoral College, im Wahlmenschengremium errungen. Die ist ihm nicht mehr zu nehmen. Er hat die 270 Stimmen Mehrheit deutlich überschritten. Und damit ist er President-elect, wie man das in den Vereinigten Staaten nennt, also der gewählte nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Und Philipp, ganz wichtig auch, eben nicht nur er ist gewählt worden, sondern Kamala Harris wird seine 14. Vizepräsidentin.
Genau, Kamala Harris, erste Frau, erste Person of Color auf diesem Posten. Sicherlich, würde ich sagen, about time, aber schon auch ein erhebliches und natürlich tolles Signal. Biden hat den Popular Vote auch gewonnen mit großer Mehrheit, also die letztlich schlichte Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das ist immer, wir haben ja letzte Woche viel drüber geredet, nur von symbolischem Wert. Aber für die Frage, wie legitim ist eigentlich dieser Präsident, macht es dann doch schon irgendwie einen Unterschied. Trump hatte letztes Mal knapp 3 Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton. Jetzt hat Biden knapp 5 Millionen Stimmen mehr als Donald Trump.
Ja, das heißt, Donald Trump ist nicht nur im Electoral College abgewählt, sondern er ist auch mit einem doch sehr deutlichen Votum der Wählerinnen und Wähler in den Vereinigten Staaten abgewählt worden. Und sehr beeindruckt hat mich ehrlich gesagt in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Rede, die Kamala Harris und Joe Biden gehalten haben. Denn Philipp, also ich habe die wahrgenommen als außerordentlich staatsmännisch und versöhnlich. Ne? Das hebt sich so wunderbar ab von dieser Trumpschen Gewaltrhetorik.
Ich kenne dieses Gefühl auch, als ich das gesehen habe. Große Erleichterung. Aber irgendwie dachte ich dann auch, naja, irgendwie sind wir jetzt halt auch wieder nur bei normal Null. Das ist einfach der normale menschliche Ton, in dem man als Politiker nach so einer Wahl mit den Leuten redet. Ja, wir sind einfach das so gewöhnt in den letzten 4 Jahren, dass es dann nur um Spaltung, Krawall und Doomsday. Ich musste mal an die Antrittsrede von Donald Trump denken, ja, wo er da ein düsterstes Szenario an die Wand gemalt hat. Und jetzt stehen da wieder zwei Menschen, weißt du, die Gefühle haben, die irgendwie vernunftgeleitet sind. Ja, auch das sind Politiker, die Kompromisse machen und die sicherlich Fehler machen und sicherlich Entscheidungen treffen, wo nicht alle jubeln werden. aber das sind einfach Menschen, die da stehen und halbwegs bei geistiger Gesundheit
sind. Ja, die sind halt, das ist, glaube ich, der Punkt. Also ein Mensch ist Donald Trump natürlich auch, aber der ist eben einfach ganz offensichtlich psychisch massiv deformiert. Ihm wird ja ganz schnell Narzissmus vorgeworfen. Ich bin kein Psychotherapeut oder Psychiater. Ich kann das natürlich nicht wirklich einschätzen, aber ich habe schon sehr deutlich den Eindruck, dass das sich weit außerhalb des psychischen Normalbereichs bewegt, was da passiert. Wie gesagt, umso erfrischender, wie du sagst, Philipp, zwei Menschen mit menschlichem Antlitz zu sehen.
Mit Empathie und so. Aber das hatte natürlich auch eine symbolische Wirkung, weil Kamala Harris zuerst gesprochen hat.
Ja, ganz genau. Das finde ich wirklich noch einen ganz spannenden Punkt. Also Joe Biden ist gewählt, wird jetzt wohl Präsident werden. Aber er hat den Vortritt bei dieser Rede in der Siegesnacht seiner Vizepräsidentin gelassen. Und aus meiner Sicht ist völlig offensichtlich, Kamala Harris läuft sich im Grunde jetzt schon warm für die eigene Präsidentschaft. Sie wird jetzt 4 Jahre als Vizepräsidentin dienen, ab dem 20. Januar, dem Tag der sogenannten Inauguration. Aber Biden ist, muss man einfach sagen, 78 Jahre alt, wenn er ins Amt kommt, hat, sagen wir mal, durch die Blume schon deutlich gemacht, dass er wohl nur eine Amtszeit machen wird. Ich habe kein direktes Zitat gefunden, wo er das gesagt hat, aber das, sagen wir mal so, ne, ist jedenfalls nicht ganz unwahrscheinlich. Und wenn das tatsächlich so kommt, da muss man einfach deutlich sagen, dann ist Kamala Harris heute schon die heißeste Kandidatin für seine Nachfolge. Und das ist auch einfach eine total elegante Lösung, denn sie hat jetzt ja als Vizepräsidentin 4 Jahre lang reichlich Gelegenheit, sich schon mal zu profilieren, sich quasi als geeignet für die Präsidentschaft auch selbst darzustellen, zu inszenieren. Dazu muss man wissen, dass die VizepräsidentInnen in den Vereinigten Staaten, also eine Frau gab es ja bisher noch nicht, typischerweise eine relativ geringe Rolle spielen. Die stehen bislang immer sehr im Hintergrund. Auch Joe Biden stand völlig im Schatten von Barack Obama. Auch wenn die beiden persönlich ein sehr enges Verhältnis haben und er, glaube ich, im Hintergrund da großen Einfluss genommen hat, ein wichtiger Gesprächspartner war für Barack Obama, so hat er doch in der Öffentlichkeit nur eine ganz geringe Rolle gespielt. Und meine Mutmaßung ist, das wird anders laufen. Kamala Harris ist einfach eine so charismatische Frau. Sie hat selber eine interessante Karriere als Juristin hingelegt, haben wir auch schon besprochen, in der Lage. Ich bin mir relativ sicher, Joe Biden wird ihr einfach mehr Raum geben, sich zu profilieren, einfach weil er in seinem Alter, auch mit seiner wirklich spannenden, gebrochenen Biografie, wahrscheinlich einfach gar nicht mehr das nötig hat, sich so in Szene zu setzen. Ne? Der wird jetzt 4 Jahre das Land versöhnen, der wird 4 Jahre ein Übergangspräsident sein, ein Präsident, der sich nichts mehr beweisen muss, und zugleich hat dann Kamala Harris die Chancen, 2024 ins Amt zu kommen. Also das ist jetzt mal der Blick ganz weit nach vorne. Natürlich sind die jetzt erstmal noch nicht im Amt, und wir müssen auch offen sagen, wir wissen noch nicht ganz genau, was eigentlich die Rahmenbedingungen sein werden für die Biden- und Harris-Präsidentschaft. Gerade innenpolitisch, Philipp, ist noch einiges in der Schwebe.
Genau, innenpolitisch ist es natürlich so, ihr wisst das, das Parlament in den USA hat, wie auch hierzulande, 2 Kammern, das Repräsentantenhaus ist sowas wie so ein bisschen der Bundestag, wo halt viele Abgeordnete drin sitzen. Und dann gibt's halt die 2. Kammer, den Senat, wo 100 Senatoren und Senatorinnen drin sind, jeweils 2 aus den Staaten. Und diese 2. Kammer, der Senat, der hat eben erheblichen Einfluss auf das, was passiert und was auch Joe Biden wird machen können, wird umsetzen können, innenpolitisch, also außenpolitisch auch.
Man kann sogar sagen, deswegen bin ich nicht so ganz glücklich mit dem Vergleich Bundestag, Bundesrat. Man kann eigentlich schon sagen, dass der Senat eigentlich die wichtigere der beiden Kammern ist. Denn in der Gesetzgebung müssen zwar beide Kammern zustimmen. Insofern sind sie im Grunde gleichwertig, aber der Senat hat ja die zentrale Bedeutung bei der Bestätigung von Beamtenposten und Richterposten.
Und auch Kabinett.
Ja, genau. Also Beamte, das sind ja eben auch Beamte, ne? Also die Ministerinnen und Minister müssen auch alle durch den Senat. Mit anderen Worten, sämtliche Personalentscheidungen werden maßgeblich vom Senat mitentschieden, und gegen den Senat hätte Joe Biden einfach ganz geringe Spielräume.
Und jetzt ist es so, dass momentan die Republikaner dort die Mehrheit haben, eine knappe 50 haben sie Sitze und die Demokraten haben 48. Jetzt gibt es aber in Georgia noch 2 Nachwahlen für den Senat am 5. Januar, weil bei den letzten Senatswahlen hatte halt keiner der Kandidaten mehr als 50% bekommen. Deswegen gibt es da jetzt nochmal eine Wahl mit denen, sozusagen so eine Stichwahl. Und da haben eigentlich die Republikaner die besseren Karten, aber entschieden ist das alles noch nicht. Und wenn die Demokraten beide dieser Sitze gewinnen sollten, hätten sie die Mehrheit im Senat.
Ja, also dann stünde es 50-50 bei den Senatoren, aber dann würde die Stimme von Kamala Harris den Ausschlag geben, ne,
als de facto Mehrheit dann. Ne?
Genau, als Vizepräsidentin ist sie zugleich quasi Präsidentin des Senats und könnte dann mit ihrer Stimme quasi den Tiebreak ziehen. Und deswegen sind diese Nachwahlen in Georgia außerordentlich wichtig. Philipp hat gesagt, die Demokraten haben es da in der Tendenz schwer. Georgia ist in der Tendenz eher ein Red State, ein republikanischer Staat, aber es sieht ja so aus, dass Joe Biden ihn auch in der Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Und jetzt muss man man natürlich sehen. Da wird jetzt nochmal in den nächsten Wochen enormes Geld und Attention reinfließen.
Ja, und es wird vor allen Dingen bei dieser Wahl ja nicht mehr um die Personen gehen. Die Leute gehen ja nicht zur Urne und sagen, ich will den einen Senator, sondern den anderen, sondern es wird darum gehen, wer hat im Staat die Macht, wer hat im Senat die Macht, welche Macht wollen wir Joe Biden geben. Das ist einfach eine Änderung im Entscheidungsgefüge, glaube ich, die nicht ganz unerheblich ist. Also da müssen wir nochmal abwarten, wie viele er so machen.
Da gibt es übrigens interessante politikwissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass in der Tendenz bei den sogenannten Zwischenwahlen, also bei den Wahlen zum Senat, wenn nicht gerade parallel eine Präsidentschaftswahl ist, typischerweise die AmerikanerInnen geneigt sind, quasi die Partei zu wählen, die gerade nicht im Weißen Haus sitzt. Davon haben die Demokraten profitiert unter Trump. Das kann man also politikwissenschaftlich nachweisen, das ist fast immer so. Und diese Stichwahlen in Georgia fühlen sich jetzt ja im Grunde schon so ein bisschen an wie eine Zwischenwahl, ja, weil ja quasi klar ist, Biden kommt ins Weiße Haus. Insofern, das spricht nochmal dafür, dass es die Demokraten schwer haben könnten. Die Amis haben einfach irgendwie so eine Tendenz, die Macht lieber aufzuteilen. Muss man jetzt mal abwarten. Aber auf der anderen Seite, um das vielleicht noch so ein bisschen abzurunden, also wie gesagt, ohne den Senat wird es natürlich schwer für Joe Biden zu regieren. Auf der anderen Seite musste Donald Trump ja während langer Strecken ohne das Haus regieren. Und das führte dazu, dass Donald Trump bei der Gesetzgebung Riesenprobleme hatte. Und deswegen hat er eben sehr viel mit quasi Exekutivanordnungen gearbeitet. Also den sogenannten Executive Orders. Er hatte gar keine Gesetze durchgebracht, sondern er hat einfach Präsidialanordnungen getroffen und gesagt, so machen wir das jetzt. Also beispielsweise dieser berühmt-berüchtigte Muslim-Ban, ja, wo Menschen aus bestimmten Ländern nicht mehr einreisen durften, der beruht nicht auf einer gesetzlichen Grundlage. Das ist einfach eine Anordnung vom Präsidenten, die lassen wir halt nicht mehr rein. Und das hat Donald Trump exzessiv gemacht. Das heißt, ganz vieles von dem, was er jetzt in den USA angerichtet hat in den letzten 4 Jahren, ist gar nicht als Gesetz festgelegt, sondern ist nur eine Executive Order. Und die könnte natürlich auch Joe Biden ohne den Senat wieder zurückdrehen. Das heißt also, er hat Probleme bei der Personalbesetzung, aber er könnte natürlich die ganzen Trumpschen Executive Orders zurückdrehen. Er kann also eine Menge machen, ohne Gesetze zu erlassen.
Also das ist richtig, aber ich habe irgendwie im Podcast der New York Times oder des New Yorkers, weiß ich jetzt gerade nicht genau, auch ein langes Interview dazu gehört mit einem Journalisten, der sagt, ja, das ist in vielen Fällen so, aber es gibt halt unter der Decke tatsächlich auch in den letzten Jahren viele Sachen, die nachhaltig per Gesetz geändert wurden, sodass sie nicht so einfach zurückzudrehen sein werden, wie eben diese Executive Orders. Aber das muss man jetzt mal abwarten. Inhaltlich wird es sicherlich interessant, also wenn sie im Senat über die Vizepräsidentin, also 50-50 und den Tiebreak durch die Vizepräsidentin gewinnen können, dann glaube ich, wird es viel Druck auch von der demokratischen Linken geben, bestimmte Projekte durchzubringen. Affordable Care Act, also eine weitgehendere Reform der Gesundheitsfürsorge und Versicherung, Voting Rights, Gerichte neu besetzen und so. Falls es dieses Unentschieden nicht gibt, wird er wahrscheinlich so ein bisschen die Mitte suchen müssen, vermutlich auch, um überhaupt was durchzukriegen.
Ne? Ja, da wird ihm allerdings zugutekommen, dass Joe Biden auch bei den Republikanern eigentlich natürlich einen sehr, sehr guten Ruf genießt. Ne? Also wir wissen alle, das politische Klima in den USA ist enorm aufgeheizt. Also Bipartisanship, ja, Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg, ist so ein bisschen unter die Räder gekommen. Aber Joe Biden ist vermutlich der Mann schlechthin, mit dem auch viele Republikaner noch was anfangen können. Er ist eben einfach kein radikaler Linker, selbst nach amerikanischen Maßstäben nicht. Und vor allem kennen die sich ja alle seit ewigen Zeiten. Ich meine, Joe Biden ist vor 48 Jahren zum ersten Mal in den Senat gewählt worden. Er hat ein halbes Jahrhundert Politik gemacht mit den Republikanern zusammen, in 1000 Committees gesessen, mit 1000 Leuten Mittag gegessen. Also mit anderen Worten, da gibt's einfach so viele persönliche Bindungen. Der versteht diesen Senat, ne? Der weiß, wie dieses Haus tickt. Das heißt also, wenn ein Mensch das schafft, auch mit den Republikanern zusammen irgendwie konstruktive Politik zu machen, dann ist das vermutlich Joe Biden.
Also außenpolitisch muss man halt mal abwarten, aber es fällt einem natürlich zuerst Klimawandel ein, wo sich was ändern könnte. Da sind die USA ja ausgetreten und er hat ja vorher gesagt, dass er in dieses Pariser Klimaabkommen wieder eintreten wird. Iran hat auch schon Hoffnung geäußert, dass es da wieder zu Gesprächen kommt, also die Hand ausgestreckt. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele Länder froh, dass es dort einen Wechsel an der Spitze gegeben hat. Ich würde aber erstmal sagen, grundsätzlich das Erfreuliche ist, das haben wir auch schon gesagt, wir haben wieder einen empathischen, vernunftgesteuerten Menschen an der Spitze dieser Macht. Und das ist einfach jemand, der Wissenschaft ernst nimmt. Das heißt nicht, dass er alles umsetzt, was Wissenschaftler sagen, aber jemand, der das ernsthaft in Betracht zieht und da Debatten drüber führt und eine erwachsene Politik machen wird. Ja. Und das ist schon mal ein Riesenfortschritt.
Das ist ein Riesenfortschritt und natürlich kann man auch, wenn man nochmal einen Schritt höher tritt oder einen Schritt, wenn so ein bisschen die Vogelperspektive einnimmt, kann man auch sagen, na, die amerikanische Demokratie hat gehalten. Ja, die hat im Grunde so einen Stresstest überlebt und die amerikanische Demokratie hat einen Autokraten abgewählt. Ne? Also klar, dramatisch ist natürlich, dass immer noch 72 Millionen Amerikaner Trump gewählt haben und seiner Demagogie geglaubt haben und Fox News geglaubt haben und so. Aber Philipp, du hast da so eine kleine Analyse, Autocratic Attempt versus Autocratic Breakthrough ins Pad geschrieben?
Genau, war im Atlantic, glaube ich, ein Artikel, basiert auch auf einer wissenschaftlichen Studie, die sich so als Bild und Beschreibung ganz interessant war, dass halt autokratische Machtübernahmen in drei Phasen eingeteilt werden. Und das erste ist halt der autokratische Versuch, also Autocratic Attempt. Das waren diese ersten 4 Jahre. Und die Wiederwahl von Trump wäre halt der Breakthrough, also der autokratische Durchbruch gewesen, der dann am Ende nach diesen 4 Jahren wahrscheinlich viel schwerer wieder zurückzudrehen gewesen wäre. So die Theorie. Ist Spekulation, weiß man nicht, aber das unterstützt diese These, Demokratie hat gerade nochmal die Kurve gekriegt.
So würde ich das auch empfinden. Und die Erleichterung war ja auch allenthalben spürbar. Besonders rührend, ehrlich gesagt, fand ich die Reaktion von Van Jones. Er ist ein langjährig erfahrener CNN-Analyst, ehemaliger Berater von Barack Obama. Und der saß in der Live-Sendung von CNN und hat da, finde ich, doch sehr eindrucksvoll reagiert.
In diesem Auftritt kulminierte so diese posttraumatische Erleichterung.
Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier to tell your kids character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, You don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happy to have babies snatched away or send dreamers back for no reason.
Ja, also das ganz kurz zusammengefasst, er sagt, es ist an diesem Tag, nachdem eben Donald Trump abgewählt ist, ist es einfacher, ein Vater zu sein. Es ist einfacher, Eltern zu sein und seinen Kindern zu sagen, es ist eben nicht egal, ob man ein guter Mensch ist. Es ist eben nicht egal, was man für einen Charakter hat, für eine Persönlichkeit hat. Und das Leben ist so viel einfacher geworden für viele Menschen, zum Beispiel für Menschen islamischen Glaubens, ne, die nicht mehr damit rechnen müssen, dass der Präsident sie nicht im Land haben will. Es ist leichter geworden für Eltern, die mit kleinen Kindern eingereist sind, weil sie keine Angst mehr haben müssen, dass ihnen die Kinder weggenommen werden, ja, was ja unter der Trump-Regierung passiert in irgendwelchen Immigrations- oder Immigranten-Camps, ja, wo einfach die Kinder von den Eltern getrennt werden. Also er hat einfach so ein paar Punkte genannt und man hat einfach gesehen, wie emotional ihn das berührt hat und das hat mich persönlich auch sehr berührt, muss ich sagen. Wenn man einfach sieht, der Donald Trump ist einfach in jeder Hinsicht schlechter Mensch gewesen, ist einfach ein ganz, ganz furchtbarer Mensch und dass der jetzt abgesägt worden ist, das muss man sagen, das zeigt eben doch, die Selbstheilungskräfte der Demokratie haben da nochmal geholfen, auch wenn es knapp war. Philipp Trump, du hast das nochmal so ein bisschen zusammengefasst, ist jetzt am Ende.
So sieht es, glaube ich, die große Mehrheit, so sehen es die Wahlen. Das fing ja auf dieser Rolltreppe an. Ich habe meinem Sohn auch gesagt, du, wir standen an dieser Rolltreppe. Ne?
Ja, im Trump Tower. Ne?
Im Trump Tower, ne? Da fing das an, da kam er halt runter, als er seine Präsidentschaft oder seine Kandidatur für die Präsidentschaft bekannt gegeben hat. Und das hörte halt auf, oder nicht offiziell, aber das war so die letzte Station seines Abgangs, war halt diese Pressekonferenz vor der Landschaftsgärtnerei.
Das ist so geil.
Was so wirklich so bildgebend und symbolisch war für so viele Sachen, wo es offensichtlich so war, dass also das Wahlkampfteam von Trump eine Pressekonferenz machen wollte, auf der sie erläutern, warum sie sich mit diesem Ergebnis noch nicht zufrieden geben und klagen wollen und so. Offensichtlich war es wohl so, dass ein Aide, also ein Mitarbeiter, diese Pressekonferenz buchen wollte im Four Seasons Hotel. Er hat dann aber bei der Four Seasons Landschaftsgärtnerei angerufen und ich versuche mir immer vorzustellen, wie dieses Telefonat wohl ablief, dass jemand bei der Landschaftsgärtnerei ins Telefon geht und sagt, ja, hier ist die Trump-Kampagne, wir würden gerne eine Pressekonferenz bei Ihnen machen, klappt das? Und die so,
klar,
why not,
whatever. Das ist so geil, ja. Und diese Firma heißt halt Four Seasons Total Landscaping. Four Seasons ist eine Hotelkette in den USA, ne? Und Four Seasons Total Landscaping ist halt diese Landschaftsgärtnerei. Und allein diese Fotos auf Google sind so endgeil. Du siehst halt einfach so große amerikanische Trucks da auf dem Hof stehen, irgendwie Schotter auf dem Hof und so. Du siehst eine klassische Firma irgendwie in der Vorstadt. Und dass der Typ, der das gebucht hat, nicht gemerkt hat, dass er da an der falschen Adresse ist. Naja, gut. Und auch die Nachbarschaft ist cool, ne? Daneben an ist Fantasy Island Adelbach. Adult Books vielmehr.
Meine Güte. Pornoladen.
So ein Pornoladen, genau, und genau. Also, und gegenüber ist das Delaware Valley Cremation Center. So ein
Krematorium.
Krematorium halt, ja. Ne? Also, das ist schon wirklich richtig cool. Aber Philipp, du hast es eben schon angedeutet. Donald Trump will nicht gehen.
Nee. Ja? Er will nicht gehen. Also, offiziell sind jetzt viele Staaten ausgezählt. Das muss sozusagen diese Certification der Abstimmungsergebnisse noch geben. Aber normalerweise unter normalen Umständen hätte es jetzt schon eine sogenannte Concession Speech gegeben, also eine Rede, die eigentlich nirgendwo vorgeschrieben ist und so, aber die halt zentraler Bestandteil dieser Kultur ist, wenn es klar ist, man hat die Wahl verloren, dass man sagt, hey, war ein harter Kampf, wir haben alles gegeben, aber Gratulation. Zum neuen Präsidenten.
Also da gibt's halt einfach, genau, da gibt's so ein paar Rituale. Ne? Das eine ist die Rede und vorher ruft man an. Ja, also man greift zum Handy, man ruft den Sieger an oder die Siegerin gegebenenfalls auch mal und dann sagt man ja, wünsche Ihnen alles Gute und so. Vielleicht duzt man sich ja sogar. Und danach hält man diese Concession Speech und dann hört man eben auch auf, da irgendwie rumzuzetern und man ruft insbesondere auch die eigenen Anhänger auf, jetzt den Kampf aufzugeben. Ne? Also ich habe da jetzt nochmal irgendwie so eine Concession Speech von vor ein paar Jahren gesehen, wo es um den Kampf gegen Barack Obama ging und da buhen dann zum Beispiel die Anhänger, ne, und sagen, ich glaube bei John McCain war das, da buhen dann die Anhänger und wollen das irgendwie nicht wahrhaben und er sagt, please, ja, please, Leute, jetzt lasst es gut sein, wir haben verloren, jetzt müssen wir wieder zur Einheit zurückfinden und diese Speech hat es von Donald Trump halt bisher nicht gegeben, er mauert sich ein in seinem Trotz.
Geht golfen.
Und ganz ehrlich, die Concessions, die Einheitsrede kommt stattdessen vom Sieger, ne, also Joe Biden und Kamala Harris, die beiden haben zur Einheit aufgerufen. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, Philipp, was ist denn jetzt eigentlich noch Trumps Strategie? Also diese Klagen haben ja erstmal keinen Erfolg.
Nein, also es gibt an allen Ecken und Enden Klagen, aber ich glaube, da sind sich auch, das ist zumindest so in Artikeln zu lesen von Wall Street Journal, Financial Times und New York Times, was wir hier so durchgeforstet haben. Also alle sind sich eigentlich einig und es gibt wohl auch Stimmen der Anwälte und der republikanischen Vertreter, die sagen, ja, wir klagen da. Aber ehrlich gesagt, wirklich ein Erfolgsaussichten haben wir da nicht.
Das ist mehr so für die Galerie, für die eigenen Leute.
Und es ist offensichtlich auch getrieben von der Person Donald Trumps, der sagt, ich will nicht verlieren, wir klagen hier, bis wir unser letztes Pulver verschossen haben. Und selbst bei den Klagen geht es dann vielleicht um 100-200 Stimmen. Und selbst wenn sie diese Klagen gewinnen, ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Stimmen dann nicht zählen, sondern sie zählen halt und vielleicht wird dann irgendwie die Regel für die nächste Wahl geändert. Also da sind sich, glaube ich, alle einig, diese Klagen haben keine Aussicht auf Erfolg und selbst wenn welche Erfolg haben, werden sie das Ergebnis nicht maßgeblich ändern. Die zweite Strategie ist Recounts, also Nachzählungen. Da gibt es ja einerseits die verpflichtenden Nachzählungen, die in den Staaten bei unterschiedlichen Schranken automatisch durchgeführt werden müssen, so bei 0,5 oder 1% Unterschied in den Stimmergebnissen, dann wird halt automatisch per Hand nachgezählt. Die Kandidaten können das auch selber verlangen, wenn der Unterschied größer ist, müssen das dann aber selber zahlen. Das werden sie auch in einigen Staaten tun. Da ist aber die Erfahrung, bei diesen Recounts gibt es maximal Schwankungen von einigen hundert Stimmen in die eine oder andere Richtung, die sich dann neu ergeben. Das reicht aber bei diesen Unterschieden von 10, 20, 30.000 Stimmen, die es in den Staaten gibt, wo Biden gewonnen hat, nicht aus, um das Wahlergebnis dort zu verändern.
Ja, allerdings wofür es doch ausreicht, ist nämlich den Übergang der Macht von Trump zu Biden zu behindern. Also normalerweise ist es so üblich, dass da eine Regierungsstelle in Washington quasi offiziell zertifiziert, okay, du bist der neue Mann. Und das bedeutet insbesondere, dass dann alle Regierungsstellen schon mal mit der neuen kommenden Administration zusammenarbeiten dürfen. Die bekommen dann zum Beispiel auch schon diese Top-Secret Security Briefings, irgendwie die amerikanischen
Räume und sowas.
Räume, ne? Also da geht es auch ein bisschen Geld, ein paar Millionen Dollar bekommen sie dann auch schon als Budget, dass sie einfach loslegen können, was ja auch im gesamtstaatlichen Interesse liegt. Ne? Man will ja einfach, dass die neue Administration nicht am 20. Januar ins Amt kommt und dann erstmal quasi googeln muss, wo die Büros sind, so ungefähr. Ne? Man möchte ja, dass die sich schon mal einarbeiten können. Und das blockiert aber Donald Trump einfach, weil er sagt, nö, ich habe ja noch nicht verloren. Da kann man wieder sehen, was für ein absurder Egoismus das ist. Ne? Die Interessen des Landes, die Interessen der Bevölkerung sind ihm einfach total Schnuppe, sondern das ist im Prinzip nur seine Eitelkeit. Na gut, froh sein kann man allerdings nur, Philipp, ne, über den amerikanischen Föderalismus. Denn wenn man sich jetzt mal vorstellt, es gäbe eine zentrale Wahlbehörde, die er so manipulieren könnte, wie er jetzt eben diese Stelle da manipuliert, die normalerweise Biden zertifizieren müsste, dass er der nächste Mann ist, dann weiß man gar nicht, was da bei der Auszählung passieren würde.
Weiß man nicht, was bei der Auszählung passieren würde. Deswegen kann man schon sagen, also dieser manchmal auch etwas zähe und ja auch in den USA jetzt komplizierte und langsame Föderalismus hat, glaube ich, dazu geführt, dass das System insgesamt resilienter ist. Man muss ja auch sagen, mein Gott, es ist das Recht von Donald Trump zu klagen und es ist das Recht von ihm, Recounts zu verlangen. dass das alles so aussichtslos ist und so geschenkt, das würde ich ihm alles noch zugestehen. Aber ich finde interessant und fragwürdig, wie viele Republikaner das halt stützen, also auch mächtige Republikaner, der erste Mann im Senat, Mitch McConnell, und auch der Verteidigungsminister hat so einen, man weiß es nicht, Witz gemacht, so nach dem Motto, ja, die Transition läuft zur zweiten Präsidentschaft von Donald Trump. Mhm. Der ist manchmal ein bisschen sarkastisch, deswegen weiß ich nicht, wie ernst man das nehmen kann. Aber es gibt schon auch viele Republikaner, die Donald Trump darin stützen, und man muss jetzt halt mal abwarten, wie weit dieser Trotz reicht. Reicht der wirklich bis zu dahin, so, ich habe jetzt wirklich alles ausgeschöpft, was normale Menschen nicht machen würden, aber was mir rechtlich durchaus zusteht? Oder geht er dann wirklich noch weiter hin zu massiver Obstruktion? Das muss man einfach mal sehen. Das hängt aber davon ab, wirklich, wie viele Republikaner ihn weiter unterstützen.
Ich glaube, es geht hier auch letzten Endes gar nicht mehr ums Gewinnen, Philipp. Es geht letztlich nur noch um eine Mythenbildung. Ne? Donald Trump kann eben nicht verlieren. Das ist ihm strukturell nicht gegeben. Da gab es vor ein paar Tagen auch eine interessante Doku auf Arte, die es so ein bisschen in seiner Kindheitsgeschichte verankert. Ne? Der hatte wohl einen extrem autoritären Vater, dessen Liebe in Anführungsstrichen er sich verdienen musste, dadurch, dass er einfach immer irgendwie gewonnen hat. Das heißt, Donald Trump ist quasi darauf trainiert, sich seine Liebe verdienen zu müssen, und deswegen ist und verdienen eben durch Siege, und deswegen ist Verlieren für ihn irgendwie auch emotional so extrem negativ besetzt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, hier scheint es mir wirklich nur noch darum zu gehen, den Mythos zu begründen, er habe nie verloren, ja, so eine Art Dolchstoßlegende, ja, von den Demokraten aus dem Amt getrickst, aber kann man nur hoffen, dass die Transition nicht mehr lange behindern wird.
Das glaube ich auch, dass er am Ende gehen wird, aber er wird halt gehen mit, ich habe alles gegeben, ich habe gekämpft und.
Wie ein Löwe.
Sie haben mich am Ende rausgetragen. Ja. Und da könnte man sagen, na gut, ist halt Trump, Hauptsache weg. Aber ich glaube, der durchaus langfristige Kollateralschaden davon kann halt sein, dass bei sehr, sehr, sehr vielen Amerikanern, Amerikanerinnen hängen bleibt, diese Wahl, die war nicht sauber. Und dieser Präsident, der ist nicht sauber ins Amt gekommen. Und das System hat uns beschissen. Und dass so ein Mythos durchaus langfristige Auswirkungen auf die Legitimität des Systems, der Präsidentschaft, der Demokratie in der Wahrnehmung vieler Amerikaner und Amerikanerinnen haben wird, wenn es Donald Trump so weit treibt. Wenn das nicht schon zu spät ist, wenn das nicht schon längst eingetreten ist. Ja, ich würde sagen, so viel dazu. Wir werden da dranbleiben, aber erstmal ein großes Puh.
Puh. Sehr schön.
Geschafft.
Ja, kein Anlass für ein Puh allerdings oder gar für sonstige Erleichterungslaute besteht beim Stichwort Corona. Denn, Philipp, es hat wieder mal mehr als 20.000 Neuinfektionen pro Tag gegeben. Es geht immerhin nicht mehr weiter durch die Decke, kann man sagen. Aber wir erleben eine Stabilisierung der täglichen Neuinfektionen auf einem sehr hohen Niveau. Allerdings, eine kleine gute Nachricht gibt es dann doch wieder. 7-Tage-R, also der sogenannte Reproduktionsfaktor. Die Frage, wie viele Menschen steckt ein Infizierter, eine Infizierte im Schnitt an, liegt tendenziell knapp unter 1. Mit anderen Worten, die Pandemie geht jetzt nicht mehr durch die Decke. So scheint es jedenfalls.
So scheint es, wobei Malte Kolsfeld von der Taz diese R-Zahlen mal verglichen hat. Die sind ja erstmal immer geschätzt und werden dann ein, zwei Wochen später nochmal korrigiert, was dann irgendwie keiner mehr mitkriegt. Und er hat das mal nebeneinander gestellt und gesagt, naja, also diese genannten R-Zahlen, die sind tendenziell ein 1/10 Prozentpunkt zu niedrig und sind immer ein bisschen höher anzusetzen. Also geht das schon gegen 1. Aber ich würde schon sagen, momentan sieht es so aus, als würden sich die Zahlen auf hohem Niveau stabilisieren. Was aber natürlich nachzieht, sind die Zahl der Toten und die Zahl der Kranken auf den Intensivstationen. Die kommen jetzt erst alle. Und Gesundheitsminister Jens Spahn hat auch gesagt, selbst wenn das so bleibt, werden wir Ende des Monats durchaus ans Limit unserer Intensivstationen kommen.
Und das ist ja genau eigentlich eine der dramatischen Zuspitzungen, die wir eigentlich verhindern wollten. Aber Philipp, es gibt noch einen ganz anderen Lebensbereich, wo man einfach sagen muss, da funktioniert es einfach gerade nicht so richtig. Nämlich, das ist das gesamte Bildungswesen, insbesondere bei den Schulen zeigt sich, dass die Corona-Pandemie eben noch lange nicht besiegt ist. Immer mehr Schulen sind entweder ganz zu oder jedenfalls massiv beeinträchtigt. Das zeigen aktuelle Daten aus 14 Bundesländern. Präsenzunterricht findet an 3240 Schulen nicht mehr vollständig statt.
Was da los? Das hat die Funke Mediengruppe recherchiert, also eine Gruppe von vielen Tages-Regionalzeitungen. 3240 Schulen schon sagen, sie haben keinen Präsenzunterricht regelmäßig mehr. Dazu muss man wissen, es gibt in Deutschland insgesamt so 40.000 Schulen.
Also knapp 10% sind da betroffen, ja, grob über den Daumen, 8-9%.
11 Millionen Schüler, 800.000 Lehrer und Lehrerinnen. Also das heißt, bei rund 10% der Schulen soll kein Regelunterricht mehr stattfinden. Der Deutsche Lehrerverband sagt, 300.000 Schüler und 30.000 Lehrer seien in Quarantäne. Das ist eine extrem umstrittene Zahl, muss man dazu sagen.
Die ändert sich ja auch jeden Tag. Ne? Es geht rauf und runter.
Was man schon festhalten kann, ist, die Lage wird in den Schulen ernster und die Rezepte sind nicht furchtbar weit entwickelt. Also die Bundesländer scheinen schon sehr darauf aus zu sein, weiter an diesem Regelunterricht festzuhalten. Ich weiß, das ist ja immer so ein bisschen das Schwierige. Es ist schwer, da eine Übersicht zu bekommen. Aber der Eindruck ist schon, dass die Rezepte sind, wir machen das jetzt so, wir setzen in der Unterricht die Maske auf, wir ziehen das jetzt hier durch. Und die Marlies Thepe von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, also einer Lehrergewerkschaft, die sagt, die Klassen müssen geteilt werden. Ne? Also dieser Wechselunterricht, jeweils eine Gruppe in die Schule an eine zu Hause. Das heißt also, Hälfte der Klasse ist zu Hause mit irgendwelchen PDFs und Arbeitsblättern, die andere in der Klasse wird unterrichtet und dann wird halt gewechselt, sodass die Gruppen in der Schule kleiner sind und dass es geringere Gefahren für Ansteckung gibt. Das wollen die Länder nicht, weil es natürlich den Unterricht verlangsamt, weil es natürlich auch die Chance derjenigen, die zu Hause sitzen, am Unterricht teilzunehmen, verschlechtert und wahrscheinlich wieder die ohnehin schlechteren und schwächeren Kinder darunter leiden. Aber es fehlt eben durchaus an Konzepten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Gesellschaft ist jetzt teilweise runtergefahren. Restaurants knallen alle zu, unter anderem auch deshalb, weil man sagt, die Schulen sollen offen bleiben. Und da vermisse ich jetzt einfach von den Schulen und vom gesamten Bildungswesen, okay, wenn die Gesellschaft so solche Opfer bringt, damit wir hier weitermachen können, dann sind wir in der Verantwortung, da bessere Konzepte zu machen. Und mein Eindruck ist, dass diese Corona-Krise für das Bildungssystem in Deutschland wie so ein, du hast es am Anfang gesagt, ne, in der Vorbereitung, wie so ein Elchtest ist.
Ja, genau. Also man hat so ein bisschen, also Elchtest vielleicht für die Menschen, die das nicht mehr so in der Live-Erinnerung haben. Als die Smarts ursprünglich entwickelt wurden, gab es da irgendwie in Schweden.
Nicht Smart, sondern hier A-Klasse von Mercedes.
Ach stimmt, die A-Klasse, nicht die Smart, sorry. Also als die A-Klasse von Mercedes irgendwann in den 90ern war es, glaube ich, entwickelt wurde, da haben die so Tests mit den Dingern gemacht in Schweden. Ja, und dann, wenn da so ein Elch auf der Straße stand, dann musste die A-Klasse halt so einen Haken schlagen rund um den Elch. Und dabei hat dieses Auto beinahe oder tatsächlich so quasi die Stabilität total verloren. Da hat man gemerkt, das war einfach nicht so richtig gut ausmanövriert oder ausbalanciert, dieses Auto. Das gab einfach Probleme mit der Stabilität. Und seitdem hat sich dieser Begriff Elchtest so ein bisschen eingebürgert für so ein plötzlich auftretendes Ereignis. Das zeigt, dass irgendwas nicht so richtig sauber läuft, wo man bisher eigentlich dachte, ist alles im grünen Bereich. Und genauso scheint es auch mit den Schulen zu sein. Also wir dachten jetzt nicht, dass alles im grünen Bereich ist. Wir haben immer schon auf insbesondere massive digitale Rückstände in den Schulen hingewiesen, aber auch auf Rückstände zum Beispiel bei den Gebäuden. Also wir haben immer schon gesagt, in die Schulen muss investiert werden. Aber diese Corona-Krise hat jetzt nochmal wirklich wie unter dem Brennglas darauf hingewiesen, was alles nicht funktioniert in den Schulen, Philipp. Und eigentlich wird es nur funktionieren mit einem massiven Investitionsprogramm.
Ja, ich glaube, daran kommen wir nicht vorbei. Wir wollen jetzt nicht nochmal über diese mangelhaften Pläne und Digitalisierung jetzt konkret reden, das ist alles traurig.
Kann man sich in der Lage auch anhören, haben wir schon 20 Mal diskutiert.
Dass da jetzt wieder keine Pläne sind und dass es wieder keine Konzepte gibt für Remote-Unterricht, was absehbar ist, dass die Gesellschaft irgendwann, wenn das jetzt wirklich so weitergehen sollte, sagen muss, ja, auch die Schulen müssen zumindest teilweise zumachen und dann sitzen zumindest teilweise die Eltern wieder zu Hause und wir haben diesen ganzen Salat mit sozialem Stress und so weiter. Und ich finde, die Lehre aus Corona muss sein, es kann nicht sein, dass ein Land wie Deutschland sich so ein Schulsystem leistet, wie wir es jetzt haben. Mit Schulen, wo die Fenster nicht aufgehen, wo es keine Lüftungsanlagen gibt. Jedes Kackgebäude hat eine Lüftung. Warum haben die Schulen keine Lüftung? Das ist auch für die Konzentration in Normalzeiten total entscheidend. Warum haben die keine Computer-Admins wie jede normale andere Behörde, wo Leute fest angestellt sind, um die IT in so einer Schule zu machen?
Wenn die nicht in der Schule sind, dann müssen die zumindest auf der nächsthöheren Ebene sein. Also da kann man lange drüber streiten. Das hängt, ob die wirklich in die Schulen gehören oder ob es auch reicht, quasi bei der auf der Schulverwaltungsebene jemanden zu haben, der dann halt vielleicht für 10 Schulen zuständig ist oder ein Team, das für 10 Schulen. Aber du siehst den Punkt, es braucht halt einfach massive Investitionen in Personal. Und was es insbesondere nicht braucht, was zum Beispiel in einigen Bundesländern jetzt ja in Rede steht, ist quasi so ein Abhängigkeitsverhältnis mit irgendwelchen großen Softwareanbietern. Also gerade Microsoft scheint jetzt mit aller Macht in die Schulen zu drängen und zu versuchen, sich da irgendwie ins Spiel zu bringen als Plattformanbieter. Das ist nun ganz sicher keine gute Idee, quasi den digitalen Rückstand dadurch aufzuholen, dass man sich in die Arme von irgendwelchen Konzernen begibt, die dann datenschutzrechtlich heikle Produkte anbieten.
Ja, und das ist Ergebnis eines jahrelangen Versäumnis. Weil wenn die Schulen vor 10 Jahren oder 5 Jahren strukturell und nicht nur strukturell, sondern strukturiert auf breiter Fläche koordiniert angefangen hätten, vernünftige Lösungen zu entwickeln, dann stünden wir jetzt nicht da und sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen, ja, aber wir brauchen jetzt, okay, da ist was, Microsoft, ja, prima, ja, danke.
Genau. Ne, dann hätte nämlich jetzt einfach jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt hätte jetzt vielleicht ein Schuladmin-Team.
Es gibt ja diese Bundescloud da vom HPI, die wird aber, glaube ich, relativ wenig genutzt. Ich weiß nicht genau, aus welchen Gründen. Das war ja so ein Versuch, aber das hat nicht funktioniert.
Ja, aber das Problem ist halt, dass man immer meint, man muss alles zentral anbieten und dann sind diese Projekte irgendwann so groß, dass man sie nicht mehr managen kann. Ne? Man muss das eben einfach auf einer vernünftigen Ebene ansiedeln. Wahrscheinlich ist jede einzelne Schule ein bisschen zu kleinteilig, weil man eben nicht an jeder einzelnen Schule wirklich Linux-Admins zum Beispiel anstellen kann. Das ist wahrscheinlich wirklich zu teuer. Aber wie gesagt, auf Kreisebene oder meinetwegen in den großen Flächenländern auf der Ebene der Bezirksregierung, weißt du, dass man dann eben für ein paar hundert Schulen zuständig ist, dann hat man Strukturen, die man noch managen kann. Ich meine, ich kenne das ja selber. Ich betreibe ja die IT-Infrastruktur für uns hier natürlich, für die Lage, aber zum Beispiel auch für die GFF. Also ich weiß ziemlich genau, wie man so Cloud-Infrastrukturen betreibt, die dann auch funktionieren. Das ist nicht ganz einfach, aber meine Güte, ich mache das nebenbei.
Ja, aber sie werden ja, also die Bundesländer würden jetzt argumentieren, ja, wir haben ja so Landesclouds, ne? Die sind halt alle anders, die sind halt alle unterschiedlich. Berlin ist irgendwie Lernraum Berlin oder wie das Ding halt, ist halt Moodle, relativ alte Software. Die Ansätze und dieses dezentrale Verständnis ist schon da. Es ist nur...
Aber es kommt unter Druck
zur Zeit. Ja, es kommt unter Druck. Es ist meistens, so wie ich das sehe, in vielen Fällen völlig veraltet. Und es scheitert halt vor allen Dingen daran, dass es in den Schulen keine strukturierte Aufgabenverteilung gibt von Leuten, die da sind und das in solchen Phasen wie jetzt wirklich hauptberuflich umsetzen und durchsetzen. Das ist einfach das, was ich verlange, dass mitgenommen wird, dass wir da einfach Milliarden reingießen müssen in dieses Schulsystem.
Anders wird das nicht funktionieren und ich kann nur hoffen, dass es dann jetzt endlich mal durch den Corona-Elchtest dazu auch kommt.
Corona Nummer 2. Auch mal was Positives, meine Leute schalten zum Teil ab, weil ihnen das hier zu düster ist in der Lage. Ja, also,
was soll man machen, ne? Die Welt ist, wie sie ist. Ne? Das ist halt einfach ganz schön viel Madness.
Aber es gibt jetzt, ja, es gibt diese Woche auch mal gute Meldungen. Und zwar hat Pfizer, dieser Pharma-Riese aus den USA, und BioNTech, eine kleine, aber feine Firma aus Mainz, Germany.
Ansässig in, das hat Philipp so schön rausgefunden.
Naja, was
leider nicht rausgefunden? Nicht als erster, aber die Firma BioNTech residiert, das finde ich schon ziemlich geil, an der Goldgrube 12. Ja, ja, und genau eine solche ist diese Firma jetzt auch geworden. Der Aktienkurs ist total durch die Decke gegangen, denn man muss ganz ehrlich sagen, sie scheinen jetzt den ersten richtigen oder einen der ersten richtig wirksamen Corona-Impfstoffe entwickelt zu haben.
Ja, und man muss sagen, seien gegönnt, weil die schon im Januar angefangen haben. Die sind ja eigentlich eine Krebsentwicklungs-, also eine Firma, die Krebsmittel sucht. Die haben im Januar schon alles umgeworfen und gesagt, wir werfen jetzt alles darauf, diesen Impfstoff zu finden. Im Januar, ja, als hier noch nicht ein Mensch in Deutschland daran erkrankt war. Also das ist schon auch mutig und visionär gewesen. So, und die haben jetzt also diese Woche zusammen mit Pfizer Zwischenergebnisse der sogenannten dritten und finalen Phase ihres Impfstofftests bekannt gegeben. Dritte Phase bedeutet halt, das ist sozusagen die letzte Phase so einer Medikamententests und das heißt, man nimmt viele Menschen rein und guckt, also wirkt das und hat das irgendwelche großen Nebenwirkungen. Bisher muss man sagen, gibt es noch keine wissenschaftliche Veröffentlichung dazu, sondern nur eine Pressemitteilung und Wall Street Journal schreibt, dieser Zwischenbericht, der sei erstellt worden vom Outside Panel of Independent Experts, also von einem selbstständigen außenstehenden Truppe unabhängiger Experten, bekannt als Data Safety Monitoring Committee, und diese Ergebnisse wurden dann eben an Pfizer und BioNTech durchgereicht. Und es ist wohl so, dass diese Studie 43.000, 44.000 Menschen umfasst in den USA und anderen Ländern. Und das Problem bei diesen Impftests, das hatten wir ja auch mal mit Christoph Schröder hier in der Lage, das ist halt, dass du nicht wie bei normalen Medikamententests einfach diesen Leuten das Medikament verabreichst und den anderen eben ein Placebo, sondern bei diesen Impfdingern, speziell bei Corona, kannst du ja nicht hingehen und sagen, wir infizieren dich jetzt mal mit SARS-CoV-2.
Nee, das kannst du ja nicht machen.
Du musst die rumlaufen lassen und warten, dass sich halt irgendwie Leute infizieren und dann halt gucken, ja, wie ist denn das in der Gruppe, die wir geimpft haben? Infizieren sich da genauso viele, weniger oder mehr?
Also mehr wollen wir nicht hoffen, ne? Aber die Frage ist halt, wie viele Menschen weniger infizieren sich in der geimpften Gruppe? Und klassischerweise geht man davon aus, wenn es 50% weniger sind, also eine 50%ige Wirksamkeit bei dem Impfstoff nachgewiesen werden kann, dann ist der Impfstoff jedenfalls tauglich, jedenfalls unter der Voraussetzung, dass es nicht zu gravierenden Nebenwirkungen kommt. Ne? 50% scheinen so eine Grenze zu sein. Und dieser Impfstoff von Pfizer und BioNTech, der hat deutlich besser abgeschnitten. Das Wall Street Journal nämlich berichtet, dass dieser Impfstoff offensichtlich mehr als 90% effektiv gewesen sei. Jedenfalls bei den ersten 94 Menschen, die geimpft wurden.
Nee, die sich angesteckt haben. Die infiziert wurden. Also das,
so.
Die haben 44.000 Leute ungefähr in diesen Test geschickt und davon haben sich jetzt bisher wohl so 94 infiziert.
Achso, und daraus berechnet sich eine 90% Effektivität im Vergleich zu dem, was man normalerweise erwartet hätte.
Ja, genau. Frage ist, was ist Effektivität? Da ist ja hier die Frage. Und auf der Seite von BioNTech steht 90% effective in preventing COVID-19.
Was natürlich die Krankheit ist und nicht die Infektion.
Richtig. Deswegen interpretiert das Spiegel Online und das würde ich auch nachvollziehen. So, von diesen 94 Leuten, die sich infiziert haben, wurde bei 90% verhindert, dass die Krankheit ausbricht. So würde ich das infizieren, so würde ich das interpretieren, so hat das Spiegel Online auch getan. Die sagen, 90% bezieht sich lediglich auf die Frage, wie gut der Impfstoff Covid-19 Erkrankungen verhindert. Nicht die Ansteckung, die werden trotzdem angesteckt. Können also theoretisch auch mit dieser Impfung die Krankheit noch weiter verbreiten?
Das ist halt so ein bisschen die Frage, ja. Ne? Denn ich meine, das Problem ist ja, dass wir bis heute nicht so richtig genau wissen, was eigentlich die Parameter sind, wie ansteckend ein Mensch ist. Wir wissen, es gibt einige wenige Menschen, die für nahezu alle Neuinfektionen verantwortlich sind. Also es gibt Superspreader-Events, aber es gibt insbesondere auch Superspreader, also Menschen, die extrem infektiös sind. Die sind dabei nicht alle krank gewesen. Also es gibt Menschen, die selber gar keine Symptome haben, trotzdem aber Superspreader sind. Und das ist also alles noch sehr im Unklaren. Mit anderen Worten, wenn dieser Impfstoff tatsächlich dazu beitragen kann, dass die Menschen nicht krank werden, kann es bedeuten, dass es auch zu einer wesentlich geringeren Virenkonzentration im Hals-Nasen-Rachenraum kommt und die dann auch quasi nicht mehr ansteckend sind. Das weiß man aber einfach noch nicht. Ne? Also mit anderen Worten, 90% Verhinderung der Krankheit ist schon mal gut, denn damit werden die Menschen eben mutmaßlich keine schweren Folgen davon tragen müssen, nicht auf die Intensivstation und sie werden insbesondere natürlich auch nicht sterben. Ne? Also das ist schon mal super. Die Frage ist aber, wie weit kann das die Verbreitung der Pandemie auch tatsächlich zurückdrängen? Wir haben mit einem Impfstoffexperten nochmal gesprochen im Vorfeld der Sendung. Er geht davon aus, dass es auch die Übertragung sehr wahrscheinlich deutlich absenken wird, aber es ist eben nicht hundertprozentig sicher. Wissen wir noch nicht.
Aber man muss sagen, auch in den Medien, das Echo von Virologen und Virologinnen und Impfstoffexperten und Forscherinnen war durch die Bank eigentlich positiv. Die haben immer noch so ein paar Fußnoten dran gemacht, aber insgesamt gilt gerade diese 90%ige Effektivität schon als enorm gutes und überraschend gutes Ergebnis. Neu ist auch, dass es eine mRNA-Impfung ist. Also das Konzept dieser Impfung funktioniert so, dass man eine Abschrift eines Stücks der viralen Erbinformation in die Zelle bringt. Dieses Stück, das veranlasst, dass ein Protein gebildet wird, was wiederum eine starke Immunantwort gegen das Coronavirus auslöst. Das ist also das Verfahren, wie das funktioniert. Das Positive ist, lässt sich wohl relativ schnell anpassen und auch gut produzieren. Aber es wurde halt bisher noch nie bei Impfungen bei Menschen angewendet, sondern immer bisher nur bei Tieren. Und man hat also daher keine wirkliche Langzeiterfahrung, wie dieses Konzept einer Impfung bei Menschen funktioniert.
Der Hersteller will jetzt in der dritten Novemberwoche in den Vereinigten Staaten so eine Notfallzulassung beantragen. Die Zulassung in Europa läuft nach einem anderen Prozess, aber trotzdem könnte, wenn das jetzt alles so bleibt, wenn jetzt nicht noch irgendwelche Spätfolgen auftreten oder so, dann könnte die Produktion im November oder Dezember starten. Dann könnte man also langsam aber sicher anfangen zu impfen, Philipp. Allerdings muss man sagen, wie gesagt, die Daten stammen bisher aus einer Pressemitteilung. Sie sind auch noch so ein bisschen unvollständig, eben weil diese 2 Monate Sicherheitsbeobachtung noch nicht abgeschlossen sind. Aber man will einfach angesichts der Bedrohungslage jetzt auch noch erstmal nicht warten. Ne? Man sagt jetzt, wir gehen mal davon aus, dass keine Langzeitfolgen eintreten.
Ich glaube, die Beobachtungen wären halt in der dritten Woche abgeschlossen im November. Mhm. Also diese Prüfung, gibt's Schäden, die ist, glaube ich, in der dritten Novemberwoche abgeschlossen und dann will man halt eine Notfallzulassung
beantragen. Okay, na gut. Ne? Schauen wir mal, und dann ist auch noch unklar, wie lange diese Impfung Schutz bietet. Ja. Ne? Das muss man sehen. Natürlich ist dann auch die Zahl der Impfdosen erstmal begrenzt. Also es gibt schon noch eine ganze Menge Probleme, auch so rein praktische Probleme zum Beispiel, ne? Weil diese Impfdosen bei minus 70, 80 Grad gelagert werden müssen, transportiert werden müssen.
Das kann kein Hausarzt machen. Ne? Nee, das wird Impfzentren geben. Das ist logistisch eine enorme Herausforderung. Du musst für eine Impfung 2 Dosen innerhalb von 3 Wochen bekommen und so. Ist auch unklar, wie sich dieser Impfstoff dann in der realen Welt verhält. Die Langzeitfolgen sind noch unklar. Und es bietet nach allem, was wir jetzt wissen, eben keinen Schutz vor der Infektion, sondern nur vor der Erkrankung. Ja,
das kannst du so deutlich nicht sagen, Philipp. Das wissen wir einfach noch nicht. Also wir haben ja eben schon deutlich gesagt, dass es sehr wahrscheinlich, jedenfalls nach Einschätzung dieses Experten, mit dem wir telefoniert haben, sehr wahrscheinlich eben doch auch die Übertragungswahrscheinlichkeit senken wird. Ne?
Gut. Wie gesagt, das müssen wir abwarten. Aber ja, das sind so die Fußnoten, mit denen das einhergeht. Und dann ist natürlich noch die große Frage, es wird erstmal zumindest überschaubare Anzahl von Dosen geben. Es wird nicht jede geimpft werden können. Und da ist die Frage, wie ist die Verteilung? Die EU hat sich schon einige Millionen Dosen gesichert. In Deutschland hat der Ethikrat und die Leopoldina haben Konzepte vorgelegt, wie halt diese überschaubare Anzahl von Dosen verteilt werden soll. Da geht es erstmal tendenziell darum, Risikogruppen zu schützen. Wir haben letztes Mal gesagt, das ist potenziell eine riesige Gruppe. Heute Morgen im Deutschlandfunk hat die Vorsitzende des Ethikrats gesagt, ja, wir werden in nächster Zeit auch noch genauer spezifizieren, welche Gruppen in welcher Reihenfolge wie geimpft werden sollen. Das ist im Fluss, das ist noch mit vielen Fragezeichen versehen, aber es gibt halt auch noch eine schöne Fußnote zu diesem Ding.
Ja, in der Tat, das finde ich auch eine sehr schöne Fußnote, und zwar muss man nämlich sagen, dass das Forscherpaar, dem wir den wahrscheinlich einen der ersten wirksamen Corona-Impfstoffe zu verdanken haben, sogenannte Gastarbeiter sind, ne? Also Kinder von sogenannten Gastarbeitern, also wir setzen das bewusst in Anführungszeichen, weil das natürlich ein Wort ist, das einen sehr negativen Beiklang hat.
Die wurden damals als Gäste betrachtet, sind aber keine Gäste, sondern die sind eingewandert und wohnen jetzt hier.
Genau, aber die sind eben, die Vorfahren stammen eben aus der Türkei und die beiden heißen Ugo Sahin und Özlem Türeci.
Genau. Und
das ist ein Ehepaar, die diese Firma BioNTech maßgeblich schmeißen. So
die das, glaube ich, gegründet haben.
Ja, auch, genau. Ne?
Und eine Sache zum Schluss noch. Dadurch, weil dieses Konzept mRNA-Impfung jetzt bei denen offensichtlich so einen guten Erfolg hat, sind auch die Leute ganz optimistisch für diese ganzen anderen 8, 9, 10 Impfstoffe, die da gerade noch entwickelt werden und die auch in diesem nächsten Monat diese finalen Phasen erreichen sollen, weil die alle nach so einem ähnlichen Konzept funktionieren. Und deswegen sind alle doppelt optimistisch und doppelt erfreut über diese hohe Effizienzrate.
Ja, die Idee dabei ist, das haben wir, glaube ich, eben nicht so deutlich gesagt, Philipp, die Idee ist im Grunde, dass der Körper selber Virenproteine erzeugt und dann eben Abwehrkräfte bildet gegen diese Proteine. Also normalerweise ist es ja sehr häufig so, dass man dem Körper Virenproteine in dem Impfstoff direkt beibringt und der Körper dann sich dagegen wehrt. Aber hier geht man einen Schritt zurück und liefert dem Körper diese mRNA, also quasi Erbinformationen des Virus, und dann bauen körpereigene Zellen Virenproteine, Vireneiweiß, und wehren sich dann dagegen. Das ist so anscheinend die Idee. Ne? Das heißt also, man liefert dem Körper nicht direkt das Material, gegen das er bitte kämpfen soll, sondern man bringt ihn geschickterweise dazu, sich quasi selber den Feind vor die Flinte zu liefern, jetzt mal bildhaft gesprochen.
Wir blicken nach Leipzig, wo sich in dieser Woche viele tausend Menschen versammelt haben in der Leipziger Innenstadt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Hier steht 16.000, ich glaube, das schwankt ja.
Die Angaben schwanken, wie das immer so ist bei Demos. Die Polizei spricht immer von relativ wenigen Menschen, die DemoveranstalterInnen sprechen immer von relativ vielen. Und das ist so eine Schätzung, die ich von verschiedenen JournalistInnen gelesen habe. Das ist so eine grobe Zahl.
Sagen wir mal 20, irgendwie sowas. Also viele tausend Menschen, 20, ja, irgendwie plus minus 1.000 Leute sind da, haben sich in Leipzig versammelt. Die sind zum Teil gegen die Maßnahmen, zum Teil leugnen sie aber auch generell, dass es Corona gibt und dass es Probleme mit Corona gibt. Und es hat sich halt auch hier wieder gezeigt, kaum jemand hat da Maske getragen. Im Gegenteil, ich kenne Leute, die angepöbelt wurden, Freunde von mir, weil sie eine Maske trugen. Die haben da jetzt nicht mitdemonstriert, aber die leben in Leipzig.
Und die waren da halt.
Waren da und haben sich das mal angeguckt und trugen natürlich eine Maske und wurden dann angepöbelt, weil sie eine Maske tragen. Und es war eine riesige Corona-Party.
Das kann man nicht anders sagen. Es war also eine riesige Corona-Party, wo Menschen mutwillig sich selbst gefährdet haben, andere gefährdet haben. Also im Grunde ein einziger riesiger Wahnsinn. Und in diesem wahnsinnigen Haufen haben sich eben auch sehr viele Rechtsextremisten aufgehalten. Ne? Da sieht man also wieder diese etwas unheilige Allianz von Corona-SkeptikerInnen, Verschwörungsmythen-AnhängerInnen und eben RechtsextremistInnen, wobei das tatsächlich fast alles Männer sind. Ja, also eine sehr unschöne Mischung, die sich da in der Leipziger Innenstadt aufgehalten hat, sich und andere in Gefahr gebracht hat, Philipp. Aber wie kann denn das überhaupt sein, dass überhaupt diese Demo zugelassen werden konnte, die doch eben solche offensichtlichen Gesundheitsgefahren nach sich gezogen hat?
Es gab ja zwei Gerichtsentscheidungen. Es gab ja das Verwaltungsgericht, was gesagt hat, ihr müsst woanders hin. Wir können diese Auflagen unter Corona-Bedingungen nur sicherstellen, wenn ihr bei der Messe, glaube ich, ein bisschen außerhalb der
Stadt. Also die Stadt Leipzig wollte diese Demo eigentlich nicht zulassen, hatte als Auflage gemacht, nicht in der Innenstadt, sondern auf dem Messegelände, schön weit weg von allem, bleiben die Corona-SkeptikerInnen und Nazis eben schön unter sich. Und das hat das Verwaltungsgericht gehalten. Das OVG allerdings in Bautzen, das ist das eine OVG für das ganze Land Sachsen.
Oberverwaltungsgericht.
Genau, ne? Das hat also diese Entscheidung dann gekippt und gesagt, nix da, ihr dürft in der Innenstadt demonstrieren, denn so die Überlegung des Oberverwaltungsgerichts, auf dem Platz, auf dem die demonstrieren wollten, sind so und so viel Quadratmeter Fläche vorhanden, ja, und da passen so und so viel 1000 Menschen rein und deswegen kann die Demo stattfinden. Philipp, macht das Sinn?
Ja, also ich finde ja erstmal, ist es ja eine Güterabwägung, ne? Es gibt halt das Recht auf Versammlungsfreiheit und die Gerichte haben offensichtlich versucht, dem irgendwie zu entsprechen und das wie möglich zu machen unter bestimmten Auflagen.
Genau.
Und dann zu sagen, einfach, ihr könnt vor der Stadt demonstrieren, da würde ich auch sagen, ja, das ist halt nicht dasselbe, dich in der Öffentlichkeit zu zeigen für ein inhaltliches Anliegen, was du hast, irgendwo auf der Messe, sondern es macht schon einen Unterschied, ob du das auf der Messe machst oder Innenstadt.
Und das ist übrigens auch rechtlich gar nicht mehr umstritten, ne? Also, dass grundsätzlich mal ein Mensch, der eine Demo veranstalten will, auch das Recht hat, auszuwählen, wo er demonstriert, das ist eben als Teil der Versammlungsfreiheit geschützt. Das stellt das OVG Bautzen fest und das ist auch rechtlich völlig unumstritten. Die Frage ist einfach nur, ob der Eingriff in die Versammlungsfreiheit nicht möglicherweise doch gerechtfertigt wäre, zu sagen, ihr dürft entweder auf der neuen Messe demonstrieren mit einem Riesenhaufen Menschen, weil Riesenfläche weit weg, oder wenn ihr in der Innenstadt demonstriert, dann eben möglicherweise nur mit 1000 oder 2000 Menschen und nicht mit anything goes.
Ne? Ja, und jetzt haben sie aber gesagt, die Fläche da, neben der Oper war es, glaube ich, ne, gibt so und so viele Quadratmeter, ja. Da könnt ihr euch gleichmäßig verteilen und ihr werdet ja auch alle schön Masken aufsetzen und dann ist das mit einem Sicherheitsabstand, den ihr ja alle einhaltet, auch in dieser hohen Anzahl, ich glaube 16.000 waren dann auch angemeldet oder so, möglich.
Ja, und da muss man natürlich sagen, ich meine, mal ganz ehrlich, wie sehr kann man die Augen davor verschließen, welche Erfahrungen wir in den letzten Monaten gemacht haben mit Demos von Corona-SkeptikerInnen, ja? Also da hat es noch, soweit ich das wahrgenommen habe, Philipp, keine einzige Demo gegeben, wo das mit den Masken und den Abständen geklappt hätte. Das ist eben im Gegenteil. Systematisch der Punkt, wo es nicht mehr funktioniert. Und das ist ja auch kein Wunder, denn die demonstrieren ja gerade gegen die Maskenpflicht, weil sie die eben für sinnlos halten. Mit anderen Worten, eigentlich ist es tatsächlich auch so eine Art Widerspruch in sich, wenn man gegen Masken oder Maskenpflicht demonstriert, mit Maske auf. Insofern ist es völlig nachvollziehbar aus dieser Verschwörungsmythenperspektive der Menschen, die da demonstrieren gehen, dass sie die Maskenpflicht nicht einhalten. Ich kann nur nicht nachvollziehen, wie das Oberverwaltungsgericht allen Ernstes vor dem Hintergrund dieser ganzen Erfahrung auf den Triller kommen kann, zu sagen, überhaupt kein Problem, ja, die werden das schon einhalten. Also ich meine, das ist so weit fernab jeder Realität. Wolfgang Janisch hat diesen Beschluss in der Süddeutschen Zeitung auch vernichtend rezensiert, muss man sagen. Und dem kann ich mich ehrlich gesagt nur anschließen. Das ist schlicht und ergreifend irre, was sie da entschieden haben.
Gut, aber selbst wenn man sagt, okay, die haben halt versucht, diese Versammlungsfreiheit hochzuhalten und sie haben es vielleicht ein bisschen weltfremd und naiv die Lage eingeschätzt. Und trotzdem muss man dann, glaube ich, auf den zweiten, in meinen Augen größeren Fehler noch blicken. Und das war die Strategie der Polizei, um diesen Beschluss durchzusetzen.
Ja, also zunächst einmal muss man schon sehen, dass natürlich die Polizei hier auch vor eine schwere Aufgabe gestellt worden ist. Also das, glaube ich, muss man einfach auch mal anerkennen. Es ist nicht so einfach, 16.000 Menschen, die strukturell renitent sind, die wenn auch nicht nachvollziehbar wütend sind und die teilweise sogar rechtsextremistisch drauf sind, gewaltbereit sind, die irgendwie im Zaum zu halten und die dazu zu bringen, dass sie zum Beispiel sowas wie eine Maskenpflicht einhalten. Das ist natürlich keine einfache Aufgabe. Insofern denke ich schon, hätte man da als Polizei einfach sagen müssen, okay, jetzt ist quasi Code Red, jetzt ist ein Großaufgebot fällig. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass die Polizei ganz offensichtlich überhaupt nicht erkannt hat, dass das da tatsächlich so eine heikle Situation ist, dass man personell völlig überfordert war, aber dass man eben schlicht und ergreifend diese Menschen, die da demonstrieren, auch nicht so wirklich als Bedrohung wahrgenommen hat. Also das ist der große Unterschied, der sich aufdrängt, wenn man das Vorgehen gegenüber diesen 15.000 Menschen, die, wie gesagt, sich und andere gefährden, vergleicht mit dem Vorgehen derselben Leipziger Polizei gegen ein paar versprengte Linke in Konnewitz. Ne? Also wenn die zum Beispiel wieder rund um Silvester, das hatten wir in der Lage auch ausführlich, wenn die da jetzt irgendwie einen Einkaufswagen mit irgendwie brennbarem Material füllen und den da irgendwie auf die Straße schieben, ja, dann ist Code Red, dann werden da also, ich weiß nicht, wie viele Leute festgenommen, zusammengeschlagen von der Polizei, dann machen die das ganz große
Fass auf. Oder guck dir nur, das ist ein bisschen ein anderer Ort, aber guck dir Berlin an, was hier los war, als dieses besetzte Haus in der Mainzer Straße geräumt war.
Tausende von Beamten räumen da so
in der ganzen Innenstadt.
Ja.
Ja, die haben den Bundestag gesichert.
War das die Mainzer Straße? Nee, das war das nicht.
Nicht Mainzer Straße, aber es war in Friedrichshain im Haus.
Genau.
Ne? War ein Haus besetzt und nach Gerichtsverfahren blablabla wurde halt geräumt.
Mit irrem Aufwand.
Unglaublicher Aufwand. Ja. Und wirklich in der ganzen Innenstadt Polizei verteilt und. Und dann rücken da in Leipzig 16, wahrscheinlich eher 20.000 Leute an. Und wir haben Erfahrung mit dieser Art der Demonstration.
Man muss wissen, dass die sich nicht an die Spielregeln halten. Ja. Man muss sich also darauf vorbereiten, dass man 15.000 Leute notfalls irgendwie, ich weiß nicht, was man konkret mit denen macht. Man könnte die zum Beispiel in Unterbindungsgewahrsam nehmen. Also ich meine mal ganz ehrlich, das macht man, machen sie beim 1. Mai auch ständig, dass die Leute da mal in Käfige sperren oder einkesseln oder so. Das heißt, wenn die Polizei will, hat sie 1.000 Möglichkeiten, gegen solche Demonstrierende vorzugehen. Der Punkt ist, sie wollten ganz offensichtlich nicht. Und das ist das, was mich an dieser ganzen Demo in Leipzig so erschüttert, was wir noch gar nicht gesagt haben. Wir waren bislang ja nur bei Maskenverweigerung und Gesundheitsgefahren. Außerdem sind aus dieser Demonstration heraus auch sowohl unbeteiligte PassantInnen angegriffen worden, als auch PressevertreterInnen. Ja, also Journalistinnen und Journalisten sind von Rechtsextremen insbesondere angegriffen und zusammengeschlagen worden. Und zwar nicht einmal, sondern Dutzende von Fällen gab es da. Wenn man das auf Twitter mal nachliest, gab es eine ganze Reihe von PressevertreterInnen, die auch tatsächlich gefährdet worden sind. Die sagten, so krass war es noch nie. Ich bin viel auf Demos, aber so wenig Schutz durch die Polizei gab es noch nie. Also man muss da schon wirklich von einem Totalversagen der Einsatzkräfte sprechen. Und das ist natürlich kein Zufall. Die sind ja nicht alle dumm. Ja, das ist der entscheidende Punkt dahinter. Da fehlt es einfach ganz klar an der Erkenntnis, diese Demonstrierende sind eine Bedrohung für den Rechtsstaat. Na, die sind eine Bedrohung für die Gesundheit, aber auch für den Rechtsstaat, denn man darf denen einfach natürlich keinen Freilauf lassen. Man darf es denen nicht durchgehen lassen, dass sie ostentativ, demonstrativ gegen Maskenpflichten verstoßen und Pressevertreterinnen zusammenschlagen. Das geht einfach nicht. Und das ist kein Zufall. Die Polizei kann das durchsetzen, wenn sie das will. Das erlebt jeder, der Rastas trägt, ja, wie gut die Polizei ihre Position durchsetzen kann. Häufig weit jenseits der Rechtmäßigkeit. Und wenn das in Leipzig nicht funktioniert hat, dann ist das, wenn nicht Absicht, so doch jedenfalls bedingter Vorsatz.
Also die durchgehende Wahrnehmung von Kollegen und Kolleginnen, Journalisten und Journalisten, die ich gehört habe, von denen, die da waren, war, wir hatten nicht das Gefühl, dass die Polizei auch hier ist, um unsere Berichterstattung möglich zu machen, um unsere Arbeit zu ermöglichen, sondern im besten Fall sind sie dann irgendwann eingeschritten, wenn ein Journalist, eine Journalistin verprügelt wurde.
Ja, eine Taz-Journalistin zum Beispiel hat berichtet, dass ihr von der Polizei zugerufen wurde, ja, sie müssen ja auch nicht hier sein. Ja, anstatt offen zu sagen, natürlich muss sie hier sein, sie macht nämlich ihren Job, ja, sie ist quasi Auge und Ohr der Öffentlichkeit, um darüber zu berichten, was da abgeht, stattdessen ruft ihr dieser Polizeibeamte zu, sie müssen ja nicht hier sein. Der hat ganz fundamental nicht verstanden, wie Demokratie funktioniert, dieser Vogel.
Wir sehen an solchen Sachen, dass wir hier ein weiteres Feld haben, in dem sich ein ganz fundamentaler Kulturwandel vollziehen muss. So wie wir in der Gesellschaft insgesamt lernen müssen, Rassismus zu bekämpfen, wo wir Frauenrechte wahrnehmen und stärken müssen, haben wir hier es in diesen Behörden damit zu tun, dass es nicht überall, nicht bei allen und nicht in jedem Bundesland und nicht in jeder Stadt.
Und nicht bei jedem Beamten.
Und nicht bei jedem Beamten
Menschen,
und nicht bei jeder Beamtin.
Ne? Ja. So, das finde ich mir immer sehr wichtig. Ja.
Aber doch in zu hohem Maße ein Problem damit haben, dass da das Selbstverständnis nicht stimmt. Das ist einfach in solchen Einsätzen zu beobachten, dass sie sich im besten Fall neutral verhalten, aber nicht verhalten so, dass sie sagen, hier, es gibt Journalisten, Pressefreiheit, die müssen wir durchsetzen und nicht verhindern, dass Neonazis da gröhlend durch die Stadt laufen.
Ja, gröhlend durch die Stadt laufen und Menschen verletzen, ne? Das muss man ja schon mal sehen. Also ich finde das total erschütternd, wie sehr der Rechtsstaat hier in Leipzig versagt hat, und ich finde vor allem völlig unerträglich diesen Kontrast zwischen der mitunter brutalstmöglichen Durchsetzung des Rechtsstaats gegenüber Menschen, die Polizei in irgendeiner Art und Weise negativ wahrnimmt, ja, also tendenziell Menschen, die sie für links hält, und dieser totalen laissez-faire, macht mal was ihr wollt Mentalität gegenüber Corona-SkeptikerInnen oder Rechtsradikalen. Das kann nicht wahr sein, und das wiederholt sich insbesondere im Freistaat Sachsen dauernd. In Chemnitz vor 2 Jahren war es genau dasselbe. Da rennen irgendwie Horden mit Hitlergruß durch die Stadt und die Polizeibeamten bohren in der Nase. Das kann nicht richtig sein.
Gibt noch ein bisschen Feedback von euch zur letzten Sendung, zur letzten Ausgabe der Lage. Da hatten wir darüber gesprochen, wie sieht's denn eigentlich aus? Anzahl der islamistischen Gefährder versus Anzahl der rechtsextremistischen Gefährder. Da waren wir uns selber auch nicht so ganz klar, ob das alles so vergleichbar ist. Und turns out, da gibt's tatsächlich ein bisschen Diskussionsbedarf. Es ist wohl so, das stand auch noch mal in der Zeit aufgelistet. quasi ein Bericht über eine auch Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage. Und demnach ist es wohl so, dass es im Juni 2019, also vor einem guten Jahr, offiziell in den Datenbanken 39 Rechtsextremisten gab, die als terroristische Gefährder dort aufgeführt waren. Ein Jahr später, also jetzt vor ein paar Monaten im Juni 2020, waren es dann schon 65. Also fast eine Verdopplung.
Aber natürlich sind es dann immer noch deutlich weniger als die Menschen, die bislang als islamistische Gefährder eingestuft werden. Da schwanken die Zahlen zwar auch, aber die sind irgendwo so zwischen 600, 700, 800. Ja, das ist so die Größenordnung. Auf der anderen Seite dann sprechen die Sicherheitsbehörden in Deutschland eben auch von 15.000 gewaltbereiten Rechtsextremisten. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, was ist denn jetzt eigentlich da die Messlatte? Ja, wie verhalten sich 15.000 gewaltbereite Rechtsextremisten zu 65 Gefährdern? Also irgendwie passen diese Zahlen nicht so ganz zusammen. Insbesondere kritisch sieht es offensichtlich auch Benjamin Strasser von der FDP, auf den diese Frage nämlich zurückging. Der fragt sich, ob diese Zahl 65 rechtsextreme Gefährder die Realität wirklich abbildet.
Angesichts von, wie er sagt, fast 15.000 gewaltbereiten Rechtsextremen. Also das ist ja in der letzten Folge auch schon angeklungen, dass es da zwischen uns Unklarheiten gab und die scheint es wirklich zu geben und das scheint an der Zeit zu sein, diese Messlatten mal zu justieren und diese Vergleichsmaßstäbe zwischen islamistischen Gefährdern und rechtsextremen Gefährdern und gewaltbereite Rechtsextreme, das alles mal anzupassen.
Ja, also es klingt so ein bisschen so, ja, als wenn auch im islamistischen Spektrum alle Leute, die gewaltbereit sind, gleich Gefährder sind und im rechtsextremen Spektrum da offensichtlich nochmal ein sehr strenger Filter angelegt wird, wo da nur einige wenige Prozent der Gewaltbereiten auch als Gefährder eingeschätzt werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist jeder, der gewaltbereit ist, der bereit ist, aus irgendwelchen ideologischen Gründen Gewalttaten zu begehen, ist jemand, der gefährlich ist. Insofern muss man ganz ehrlich sagen, finde ich dieses zweierlei Maß, das da angelegt wird, außerordentlich problematisch. Also es klingt jedenfalls, wenn man sich nur die Zahlen anguckt. Ja, ich weiß natürlich nicht, was das BKA da intern so für Überlegungen anstellt, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, sieht es so aus, als wenn das BKA mal wieder bei den Rechtsextremisten nicht so genau hinguckt wie bei den Islamisten. Aber wie gesagt, das können wir nicht mit Sicherheit behaupten, weil wir nicht in die Köpfe der Verantwortlichen schauen können. Was wir aber nochmal sagen können, Philipp, ist eine Antwort quasi auf eine Frage auf Twitter.
Richtig, ja? Da war die Frage, ihr vergleicht jetzt hier Islamismus mit Rechtsextremismus und sagt, ja, aber es gibt doch viel mehr Rechtsextremisten, sagt er, ist das nicht Whataboutism? Also so eine Kommunikationsstrategie darauf hinausläuft, dass man Probleme, dass man unangenehme Fragen ausweicht und kleinredet. Also ne, man sagt, ja, lass uns doch mal über Thema Y reden und du sagst, ja, aber was ist denn mit Thema X? Ja, und dann ist man ganz schnell bei Thema X. Ja, what about X? Ja. Aber du sagst, nee, wir reden jetzt aber über Y. Das ist immer so den Move, den man dann machen muss, dass es halt unterschiedliche Themen geht, die wahrscheinlich auch ihre Berechtigung haben. Aber wenn man über X redet, dann muss man über X reden und kann das nicht durch eine Diskussion über Y entweder komplett verhindern, dass man darüber redet oder relativieren. Das ist diese rhetorische Figur des Ablenkens, die man Whataboutism nennt. Und die Frage ist, haben wir das gemacht?
Genau, und da würde ich ganz klar sagen, nein, das haben wir nicht gemacht, denn wir haben ja erst über das Thema X geredet, nämlich über islamistische Gewalt. Wir haben die Terroranschläge in Frankreich und in Wien erwähnt. Es kam dann noch als Feedback, dass es ja auch noch einen Anschlag, einen Anschlag in Dresden gab, der sich gegen die queere Community richtete, also quasi ein Mensch, der offensichtlich aus Hass auf queere Menschen gehandelt hat. Das sollten wir vielleicht noch nachtragen bei der Gelegenheit. Aber wir haben das ja nicht ausgeblendet. Wir haben ja dieses Thema Islamismus ausführlich behandelt. Wir haben dann uns nur die Frage gestellt, weil die Frage ja auch in der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle gespielt hat, muss man nicht deutlich mehr auf Islamismus Acht geben? Und da haben wir gesagt, natürlich muss man auf Islamismus Acht geben, aber das tun wir auch schon. Islamismus ist ja bereits im Fokus der Sicherheitsbehörden. Und deswegen denke ich, ist es überhaupt kein Fehler gewesen, dass wir außerdem darauf hingewiesen haben, wenn überhaupt irgendeine Form von extremistischer Gewalt unterbelichtet ist, dann ist es die rechtsextreme Gewalt. Denn Islamismus ist ja im Fokus der Sicherheitsbehörden, ist im Fokus auch der Verfassungsschutzbehörden. Was aber viel zu wenig betrachtet wird und insbesondere bekämpft wird, sind diese 15.000 gewaltbereiten Rechtsextremisten. Nur darauf haben wir hingewiesen, aber wir haben durchaus nicht verschwiegen, dass es islamistische Gewalt gibt. Im Gegenteil. Wir haben sogar die Frage gestellt, wie kommt es dazu, haben auf die Probleme im Bildungswesen hingewiesen zum Beispiel.
Und die islamistische Gewalt und der Islamismus ist ja auch zu Recht im Fokus.
Wir sagen, das ist falsch. Nur wenn die gesellschaftliche Forderung ist, wir müssen mehr hingucken, dann gibt es ein anderes Thema, das viel wichtiger ist zum Hingucken, weil wir beim Islamismus ohnehin schon hingucken, wenn auch zu Recht.
Zum nächsten Thema. Und da müssen wir so ein bisschen mal die Hosen runterlassen, habe ich das Gefühl. Also wir reden jetzt über den Kaukasus und den Krieg, den es in den letzten Wochen gab zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und wir hatten natürlich das Thema auf dem Zettel. Also es ist nicht so, dass wir darüber nichts gelesen hätten, dass uns das nicht bewusst gewesen wäre. Aber Ulf, wir hatten so ein bisschen das Gefühl, auch wenn das ein bisschen zynisch klingt, aber na, da gibt's halt mal wieder einen Krieg.
Aber ist halt auch weit weg.
So what?
Ja. Also das war so ein bisschen unser Impuls, dass wir so dachten, das ist dieser Krieg in Nagorno-Karabach oder Bergkarabach oder wie immer man das aussprechen will, ist eben einfach weit weg. Interessiert das unsere Hörerinnen und Hörer? Aber wir haben da noch mal ein bisschen länger drüber nachgedacht und haben uns gedacht, das ist doch zugleich auch eine Chance, einfach mal den Blick zu richten auf einen Konflikt, den wir nicht auf dem Zettel haben so richtig. Und dieser Konflikt dort steht ja auch quasi mustergültig oder beispielhaft für Konflikte, die sich quasi in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion heute ereignen. Und deswegen wollen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen.
Ja, und das ist auch, finde ich, ein Beispiel für Impulskontrolle. Deswegen machen wir das hier auch noch mal ein bisschen transparent, weil es natürlich viele Impulse gibt in ganz vielen Bereichen. Und unser System 1 im Hirn sagt, Abkürzung kennen wir, wollen wir nicht, uninteressant, weiter. Und wir uns ja auch in ganz vielen anderen Bereichen dazu zwingen müssen, diesen Impulsen vielleicht nicht immer nachzugeben, Stichwort Rassismus, Stichwort andere Themen, sondern zu sagen, okay, halten wir inne. Das ist der Impuls. Er ist vielleicht auch menschlich und nachvollziehbar, aber er ist nicht vernünftig. Und deswegen blicken wir heute auf dieses Thema. Es geht, wie gesagt, um Bergkarabach. Das ist eine Region, die sich innerhalb Aserbaidschans befindet. Also Armenien, Aserbaidschan, Kaukasus, am südlichen Rand von Russland, am Schwarzen Meer. Und da gibt es eben eine Region, die sich innerhalb Aserbaidschans befindet. Das ist Nagorno-Karabach. In dieser Region wohnen aber mehrheitlich christliche Armenier. Und das ist ein super alter Konflikt, den es da gibt. Und der wurde halt in der Sowjetunion bei der Gründung und auch danach durch die Grenzziehung zementiert und dann auch eingefroren durch die totalitäre Kraft der Sowjetunion, aber eben schon während der Auflösung der Sowjetunion Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ist dort ein Krieg ausgebrochen mit vielen, vielen tausend Toten, der dann in einem Waffenstillstand vielleicht nicht beendet wurde, sondern eher eingefroren wurde. Das war 1994, also gut 25 Jahre her. Und jetzt gab es also in den vergangenen Wochen wieder Krieg zwischen Aserbaidschan, einem Turkvolk von der Türkei unterstützt, und Armenien, christlich geprägt in erster Linie, von den Russen unterstützt, wieder mit Tausenden von Toten. Und diese Woche gab es eben also einen Waffenstillstand, der wiederum aber auch vor allen Dingen in Armenien wenig Freunde hat. Und um das alles mal auseinander zu dröseln und so ein bisschen das größere Bild in dieser Region auch zu zeichnen, haben wir uns verabredet mit Gesine Dornblüt, eine Kollegin, Journalistin, seit vielen Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, in dieser Region unterwegs, Russland, Kaukasus. Sie war auch mal eine Zeit lang Korrespondentin für den Deutschlandfunk in Moskau. Ich kenne sie, wir kennen uns seit vielen Jahren, und jetzt ist sie seit 6 Wochen in Tiflis, der Hauptstadt von Georgien, und berichtet von da erstmal. Ganz herzlich willkommen, Gesine, in der Lage.
Hallo.
Sag mal, du bist ja jetzt vor Ort. Warst du auch im Kriegsgebiet?
Da war ich aber nicht jetzt während des Krieges. Also das Kriegsgebiet selber ist ja, oder war, es ist ja inzwischen ein Waffenstillstand, Bergkarabach und umliegende Gebiete. Und in Karabach war ich vor einigen Jahren zum letzten Mal. In Aserbaidschan war es immer sehr schwierig, überhaupt an diese Front ranzukommen. Das war ja auch die letzten Jahre immer schon, also nicht wirklich befriedet, sondern es gab dort Schützengräben, in denen sich Soldaten gegenüberlagen, und die Aserbaidschaner haben das gar nicht so gerne ausländischen Journalisten gezeigt.
Dieser Konflikt, der jetzt wieder ausgebrochen ist, der hat ja lange historische Vorläufer, schon 1918, also quasi in der Umbruchsphase von Russland zur Sowjetunion, gab es dort kriegerische Auseinandersetzungen. Was ist denn so ganz grob da eigentlich die Schlachtordnung? Also welche Konfliktparteien haben da jetzt seit über 100 Jahren sich gegenseitig in der Wolle?
Also das ist ziemlich kompliziert. Vielleicht einfach mal, um den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Vorstellung zu geben. Es geht um ein Gebiet, das ist ungefähr so groß wie das Saarland. Da leben seit langer Zeit Armenier Und es lebten aber auch immer schon in einigen Gebieten dort Aserbaidschaner oder Aseris. Die einen sind Christen, die anderen sind Muslime. Das ist aber nicht der eigentliche Kern des Konflikts. Und es ist so, dass in der Geschichte das Gebiet mal dominiert wurde von der einen, mal von der anderen Partei. Und in der Sowjetunion wurde dann dieses Gebiet der aserbaidschanischen Sowjetrepublik zugeschlagen. Das hat die Armenier damals natürlich geärgert, aber diese Konflikte wurden damals unterm Deckel gehalten, weitgehend, schwelte aber immer weiter. Also so richtig hat sich damit niemand abgefunden. Und als dann Ende der 80er Jahre die Perestroika, also die Lockerung und Öffnung in der Sowjetunion ausbrach und auch die Nationalbewegungen gerade in den Sowjetrepubliken sich verstärkten, da wollten die Armenier auch in Karabach mehr Autonomie. Also man muss sagen, in Aserbaidschan und Armenien, diesen benachbarten ehemaligen Sowjetrepubliken, wohnten damals sowohl Armenier als auch Aserbaidschaner. Es gab auch viele gemischte Ehen. Und es gab dann in Sumgait in Aserbaidschan ein Massaker an Armeniern. Und das hat die Lage noch mehr befeuert. Und dann gab es Anfang der 90er Jahre eben einen blutigen Krieg, nachdem sich Karabach für unabhängig erklärt hatte. Und da griff Russland ein auf Seiten der Armenier und mit dieser Hilfe konnten die Armenier damals nicht nur Karabach für sich beanspruchen, sondern außerdem haben sie noch ein viel größeres Gebiet um Karabach herum als eine sogenannte Pufferzone für sich erobert. Und von da sind damals ungefähr 600.000 Aserbaidschaner geflohen. Und mit dem Waffenstillstand von 1994 wurde dieser Status quo erstmal manifestiert. Aber wie ich schon sagte, lagen sich weiterhin Soldaten beider Seiten gegenüber. Das ist so die Gemengelage.
Genau, also da kommen wir ja dann auch jetzt ein bisschen in die Jetztzeit. Also dieser Waffenstillstand von 1994, das ist jetzt fast 30 Jahre her. So lange war da so eine Art gespannte Ruhe. Ich war da ja auch mal in der Gegend, habe auch versucht, da an diese Grenze zu kommen in Aserbaidschan nach Nagorno-Karabach. Und das fühlte sich immer irgendwie an wie Krieg, so ein bisschen. Und jetzt ist es wieder ausgebrochen vor einigen Wochen. Warum?
Ja, das war eigentlich ein Ausbruch mit Ansage. Es gab auch 2016 schon mal Gefechte mit vielen Toten, nicht so vielen wie jetzt. Und offensichtlich ist das nur deshalb gestoppt worden, weil Aserbaidschan damals noch nicht gut genug aufgestellt war. Man muss sagen, Aserbaidschan hat Öl und Gas und exportiert das und ist damit zu viel Geld gekommen. Und statt damit den Vertriebenen und Geflüchteten aus Karabach und den umliegenden Gebieten eine Perspektive zu bieten und es in soziale Belange zu stecken, dieses Geld aus den Öl- und Gaseinnahmen, hat Aserbaidschan sehr stark aufgerüstet und hat dabei immer betont, dass sie Karabach notfalls mit Gewalt zurückholen. Also das war sozusagen ein Ausbruch mit Ansage. Und Armenien seinerseits hat aus dieser Position des Siegers von 1994, weil sie, also es muss man militärisch, haben sie einfach gewonnen 1994, es versäumt, auf die Aserbaidschaner zuzugehen und denen ein Angebot zu machen. Es stand immer im Raum, das haben auch viele internationale gefordert, dass Armenien zumindest diese Pufferzone, diese sogenannte, räumen müsste. Aber die Armenier haben immer gesagt, nee, das brauchen wir zur Sicherheit. Wenn wir das nicht haben, dann greifen die sofort Karabach an und dann ist Karabach wieder weg. Und es gab über all diese Jahre, also fast 30 Jahre, 25 Jahre, gab es fast keinen Austausch zwischen Aserbaidschanern und Armeniern. Also die trafen sich höchstens in Tiflis, wo ich ja jetzt hier auch bin, in Georgien. Da konnten die miteinander reden, aber direkten Austausch gab es nie, das wurde auch nicht gewollt. Stattdessen gab es wirklich eine unglaubliche Hasspropaganda und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass nach einigen Gefechten im Sommer, dann jetzt Ende September, es wirklich richtig ernst wurde.
Jetzt sind ja da einige tausend Leute auch wieder ums Leben gekommen, erschossen worden und es wurde jetzt ein Waffenstillstand verhandelt. Sag mal ganz kurz, die Armenier sind damit ja extrem unzufrieden oder viele in Armenien. Es gab auch massive Proteste gegen diesen Waffenstillstand. Das Parlament wurde gestürmt und so. Was steht in diesem Waffenstillstand? Warum ist der so unbefriedigend für die Armenier?
Ja, genau. Also vielleicht noch ganz kurz zu den Zahlen. Es gibt noch keine endgültigen bestätigten Zahlen der Toten, aber es waren viele, wirklich. Und da sind die Armenier jetzt einfach auch geschockt, weil sie das Gefühl haben, dass dieser Waffenstillstand, ja, dass der Tod dieser vielen armenischen, überwiegend jungen Männer vergeblich war. Die Armenier haben eigentlich auf ganzer Linie verloren. Also dieser Waffenstillstand, der besagt, also fangen wir mit dem Kern an, Stepanakert selber, also das ist die Hauptstadt von Karabach, ich nenne es jetzt mal Kerngebiet von Karabach, das bleibt armenisch, beziehungsweise also karabachisch, denn Karabach hat ja nie beantragt, zu Armenien zu gehören. Also es ist kein armenisches Staatsgebiet, sondern eben dieses unabhängige Gebilde, was aber von niemandem anerkannt wurde, noch nicht mal von Armenien. Und da gibt's eben ein Gebiet, in dem Armenier weiter leben können, aber diese Pufferzone, die eben viel größer ist und drumherum um Karabach, um das eigentliche Gebiet liegt, die ist weitgehend von den Aserbaidschanern erobert worden. Und das, was die Aserbaidschaner da jetzt erobert haben, das wird aserbaidschanisch und teilweise, so sieht es dieses Waffenstillstandsabkommen vor, in drei Phasen an Aserbaidschan übergeben. Das heißt, wird komplett geräumt werden von den Armeniern. Dann eine zentrale Rolle, müssen wir unbedingt erwähnen, also von diesem zentralen Karabach-Gebiet, da gibt es eine sehr wichtige Stadt, die heißt Shusha oder Shushi, je nach Land und Sprache. Das ist ein Ort, der symbolisch sehr großen Wert hat, sowohl für Aserbaidschaner als auch für Armenier. Das haben die Aserbaidschaner gleichfalls erobert. Und damit kommen wir zu einem ganz wichtigen Ding, das ist nämlich die Verbindung, die Landverbindung zwischen Karabach und Armenien. Das ist eine Straße, der sogenannte Latschin-Korridor, benannt nach einem Ort, der Latschin heißt. Und der soll also künftig bewacht werden von russischen Friedenstruppen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dieses Waffenstillstandsübereinkommens, dass nämlich knapp 2000 russische Soldaten dort aufpassen sollen, dass Aserbaidschaner und Armenier nicht mehr aufeinander schießen. Die sollen diesen Latschin-Korridor bewachen, noch ein paar andere Sachen bewachen. Und dann gibt's noch eine wichtige Sache. Das Ganze wird nämlich noch viel komplizierter, als es jetzt schon ist. Es gibt auch eine aserbaidschanische Exklave, die heißt Nachitschewan. Das ist ein Gebiet, das liegt eingeklemmt zwischen Armenien und Iran, ist aserbaidschanisch und die haben keine Landverbindung nach Aserbaidschan bisher. Und auch da haben aber Kämpfe stattgefunden und das ist ein weiterer Teil der Vereinbarung, dass es einen Landkorridor geben wird von Nachitschewan nach Aserbaidschan. Auch dort sollen russische Soldaten dafür sorgen, dass es dort keine Ausschreitungen und keine Gewalt gibt. Und das ist natürlich ein weiterer massiver Nachteil auch für Armenien selbst, weil das in die Hoheit Armeniens eingreift.
Nur für alle, die das jetzt nachverfolgen wollen, wir blenden in unseren Shownotes im Kapitel eine Karte ein, wo das nachzuvollziehen ist, wenn ihr diese, sagen wir, verbalen Schilderungen hört.
Mich würde nochmal interessieren, welche Rolle denn jetzt eigentlich die Autonomiebestrebungen der Region Bergkarabach spielen, denn wir haben bislang vor allem von Armenien und Aserbaidschan gesprochen. Es gibt aber ja auch in der umstrittenen Region durchaus eine starke Tendenz einfach zur Selbstverwaltung, ist sogar schon eine autonome Republik ausgerufen worden. Ist das noch eine Option, ist das noch aktuell oder ist das jetzt quasi völlig von der Agenda verschwunden?
Also das Stepanakert beziehungsweise Karabach innerhalb Aserbaidschans eine Autonomie erhält, das war ja bisher immer für die Armenier keine Option, weil sie gesagt haben, sie wollen komplette staatliche Unabhängigkeit. Und inwieweit sie irgendwann anerkannt werden von anderen Ländern, das ist jetzt natürlich noch viel unwahrscheinlicher geworden. Und die Frage ist auch, wie überlebensfähig dieses Restgebilde da jetzt überhaupt noch ist mit einer noch viel schlechteren Landanbindung an Armenien. Und was die Unabhängigkeitsbestrebungen angeht, es ist so, dass eigentlich Karabach immer komplett abhängig war von Armenien. Vor dem Ausbruch dieses Krieges wurde zum Beispiel Karabach auch militärisch gesichert von armenischen Soldaten und Wehrpflichtigen aus dem armenischen Mutterland sozusagen. Und ich habe die immer als so ein bisschen die Unabhängigkeit als halbherzig empfunden eigentlich, weil sie zwar immer beteuert wurde, wir sind unabhängig, aber es war einfach de facto überhaupt nicht so.
Ich würde gerne nochmal auf so ein bisschen den Blick weiten. Also das ist ja so, dass Aserbaidschan, Turkvolk, Turksprache von der Türkei massiv unterstützt wurde. Armenien, christliches Land, wurde vor allen Dingen von Russland unterstützt. Russland hat jetzt das Ziel erreicht, in der Region weitere Militärpräsenzen zu errichten. Das hast du erwähnt. Dennoch war ja in den vergangenen Jahren das Bild immer so, dass Russland bemüht war, in diesem nahen Ausland, wie das heißt, also in diesem Umgebung von Russland, die früher Sowjetunion waren, immer Militärposten zu errichten, auch für Unruhe zu sorgen, um da Macht auszuüben. Und das hat in den letzten Jahren eigentlich auch immer gut geklappt. Jetzt ist es so, dass Sie, du hast es geschildert, einen Konflikt zwar irgendwie gelöst haben, aber doch die Seite, auf der Russland stand, nämlich Armenien, erhebliche Verluste hat hinnehmen müssen und ein anderes Land, Türkei, in dieser Region des nahen Auslands, der ehemaligen Sowjetunion, doch erheblich an Einfluss gewonnen hat. Würdest du sagen, dass die Macht Russlands in diesen ehemaligen Sowjetrepubliken anfängt zu bröckeln?
Ja, insgesamt schon, aber ich glaube, wir müssen die Grundvoraussetzungen ein bisschen relativieren und zurechtrücken. Also man kann nicht sagen, dass Russland komplett in diesem Konflikt auf der armenischen Seite steht und gestanden hat in den letzten Jahren. Es ist zwar richtig, dass Armenien und Russland in einem gemeinsamen Militär- und Sicherheitsbündnis sind, dem Aserbaidschan nicht angehört. Aber Russland hat schon auch wirklich gute Beziehungen zu Aserbaidschan, vor allen Dingen wirtschaftliche Beziehungen. Und Russland hat auch Waffen exportiert nach Aserbaidschan, hat also eigentlich beide Konfliktparteien unterstützt. Hm. Und das geht schon so ein bisschen in die Richtung deiner eigentlichen Frage. Russland hat in seinen Nachbargebieten kein Interesse daran, Konflikte wirklich zu lösen und Regionen zu befrieden, sondern Russlands Strategie oder Taktik ist, Konflikte aufrechtzuerhalten und dann dort wegen dieser Konflikte Einfluss zu nehmen. Und genau das ist Russland jetzt gelungen. Russland hat ja, wenn wir berücksichtigen, dass diese Pufferzone, die sogenannte, das ist ja aserbaidschanisches Staatsgebiet offiziell, da sind jetzt russische Truppen. Und das ist erstmals in der Geschichte Aserbaidschans seit der Unabhängigkeit, dass russische Truppen auf aserbaidschanischem Staatsgebiet sind. Das ist also für Russland erstmal einen Sieg oder einen Erfolg. Auf der anderen Seite ist es so, dass tatsächlich der Einfluss der Türkei in der Region im Südkaukasus jetzt erheblich gestiegen ist. Die Aserbaidschaner haben auch in den letzten Jahren schon zum Beispiel Militärkooperationen eher mit der Türkei unternommen als mit Russland. Aber der türkische Einfluss ist eben jetzt, der manifestiert sich jedenfalls nicht in diesem Waffenstillstandsabkommen, so wie ich es gelesen habe. Es ist zwar so, dass der türkische Außenminister gerade heute gesagt hat, dass türkische Friedenstruppen die gleiche Rolle spielen würden dort in der Region wie die russischen Friedenstruppen. Das sieht Moskau aber anders. Um auf die weitere Frage, die du gestellt hattest, zurückzukommen, verliert Russland Einfluss in den Randgebieten? Ja, das kann man insgesamt, glaube ich, so sagen. Vor allen Dingen deshalb ist das so, weil Russland und die Lebensform, die Gesellschaftsform, die Regierungsform, der russische Staat insgesamt in der Region unglaublich an Attraktivität verliert. Die Menschen in den anderen Republiken, den ehemaligen, wollen nicht so leben, wie die Menschen in Russland leben, zum größten Teil. Und gerade deswegen setzt Russland auf militärische Intervention, weil es eben nichts anderes zu bieten hat, kein gutes Gesundheitssystem und so weiter.
Ich habe noch eine letzte Frage, die so ein bisschen den Fokus noch weiter öffnet. Also wir haben jetzt gesprochen über diese Konflikte im Kaukasus, also speziell Aserbaidschan, Armenien. Du bist gerade in Georgien, wo es auch Proteste gab und Forderungen nach freien Wahlen. Wir haben Belarus, wo seit Monaten eigentlich schon viele, viele tausend Menschen freie Wahlen, gerechte Wahlen fordern. Wir hatten auch in Kirgisien, also weiter im Osten, in Zentralasien Proteste für freie Wahlen. Ich habe einen Text gelesen von einem Historiker, den wir auch verlinken, Jan C. Behrendt heißt der, dessen These war, wir sehen da so eine Art neuen Konfliktgürtel, also von Belarus nach Kirgisien über den Kaukasus, der insgesamt davon geprägt ist, dass dort die Gesellschaften immer bunter werden, vielschichtiger werden, sich so aus dieser post-sowjetischen Einheitsgesellschaft seit 20, 30 Jahren rausentwickelt haben, gleichzeitig da aber zu großen Teilen noch Eliten herrschen, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, und dass es jetzt immer weitere Risse gibt und es so eine Konfliktzone sich aufmacht, die so in beide Richtungen gehen kann. Einerseits ist es eine Chance zur Demokratisierung, andererseits aber eben auch die Gefahr, dass das da dauerhafte Konflikte und Aufstände gibt. Wie beurteilst du das?
Also das mit dem Konfliktgürtel, das ist sicher richtig, und es ist ja so, dass man zurzeit, wenn man sich schwerpunktmäßig mit Osteuropa beschäftigt als Journalistin, gar nicht weiß, welche Krise man jetzt eigentlich ins Visier nehmen soll, weil überall so viel passiert. Aber ich glaube, dass die Entwicklung und die Konflikte doch sehr unterschiedlich sind und die Umstände sehr unterschiedlich sind. Also zum Beispiel, bleiben wir mal erstmal bei Belarus und bei Georgien. In Belarus hat man einfach eine Diktatur über 30 Jahre. Da hatte Lukaschenko sich festgesetzt, der Diktator. Und es ist eine junge Generation herangewachsen, die tatsächlich anders leben will. Und es war ja für viele Beobachter komplett unerwartet, dass da so stark sich die Zivilgesellschaft dann engagiert hat. In Georgien ist das Bild viel vielfältiger. Hier gibt es eigentlich keine wirklich einflussreichen Sowjeteliten mehr. Hier ist es eher, also man ist sich hier einig schon seit Jahren, man möchte nach westlicher Art leben. Da gibt es einen großen Konsens in der Gesellschaft und es gibt nur unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man dazu kommt. Und natürlich gibt es sehr viel Durcheinander und so Kinderkrankheiten einer Demokratie in der Entwicklung. Aber das ist was ganz anderes als in Belarus. Und Kirgisistan ist ja auch so ein Land, in dem es schon unheimlich viel Revolutionen und Umbrüche gegeben hat. Da gab es sogar auch schon mal eine Frau als Präsidentin, sehr ungewöhnlich in einem zentralasiatischen Land. Und da sind es, glaube ich, eher so Clans und auch ethnische Gruppierungen, also Usbeken und Kirgisen, im Land, die da miteinander immer noch um Einfluss ringen. Ich glaube, was wirklich gar nicht zu unterschätzen ist, ist der Einfluss der Corona-Pandemie in diesem Jahr, die sozusagen wie ein Katalysator gewirkt hat, weil doch die wirtschaftlichen Auswirkungen in diesen Ländern ganz, ganz enorm sind, und zwar so ein Ausmaß haben, was wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen können. Also da geht es wirklich ums Überleben und um Existenzen auch von, ja, nicht nur, dass jemand vielleicht sein Restaurant verliert und zumachen muss, was wirklich tragisch ist, aber es gibt ja überhaupt keine soziale Absicherung. Und das hat viele Leute besorgt und hat hervorgebracht, dass sie eben auf die Straße gehen und diese Wahlen als Anlässe genommen haben in Kirgisistan, in Georgien und auch in Belarus, um zu demonstrieren für eine andere Zukunft und für ein anderes Leben.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Gesine Dornblüt, freier Journalistin zum Konflikt rund um die Region Bergkarabach. Vielen Dank für dieses Interview.
Sehr gerne, bitteschön.
In den letzten Tagen gab es ein paar heftige Schlagzeilen, die auch bei uns im Forum aufgeschlagen sind und für ordentlich Debatte gesorgt haben. Und der Wunsch quoll quasi aus dem Forum hervor, dass wir uns dieses Themas doch bitte, 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 bitte unbedingt annehmen sollen. Es geht um eine Meldung, die auf heise.de die Runde gemacht hat. Die lautete: EU will sichere Verschlüsselung verbieten.
Jo.
Sichere Verschlüsselung heißt in diesem Fall Ende zu Ende.
Jo.
Klingt fatal.
Klingt fatal, wäre in der Tat auch schlimm, aber man muss fairerweise dazu sagen, ganz so krass ist es jetzt ja noch nicht. Also es gibt einen eigentlich auch geheimen Entwurf einer geplanten Erklärung des EU-Ministerrats. Ne?
Erklärung.
Ne? Ja, Erklärung. Und das muss man, glaube ich, immer dazu sagen. Also nichts ist bisher beschlossen und es geht auch noch nicht um konkrete Gesetzgebung, sondern es ist im Grunde so eine Art Wunschzettel, ja, der europäischen Regierungen. Allerdings muss man sagen, wenn das so beschlossen wird, dann ist das ein Auftrag an die EU-Kommission, entsprechende Gesetzgebung auszuarbeiten. Also es ist jetzt auch nicht nichts, aber es ist eben auch noch lange keine beschlossene Richtlinie oder keine beschlossene Verordnung. Wir sind irgendwo in so einem Zwischenbereich, wo es nicht mehr nur reine politische Willenserklärungen sind, aber auch noch keine Gesetzgebung.
Also und wann soll der Rat darüber reden?
Dazu gibt es noch keinen ganz klaren Zeitplan. Irgendwie war die Rede von, Widersprüche sollten bis Donnerstag, also bis heute, eingereicht werden. Aber den ganz genauen Zeitplan kenne ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie es sonst weitergehen soll.
Aber es ist ja manchmal, wir debattieren natürlich immer auch darüber, zu welchem Zeitpunkt schaut man auf Pläne politischer Institutionen. Machst du es, wenn der erste Referent morgens aufsteht und den Bleistift spitzt, um mal grobe Skizze zu machen, oder machst du es, wenn das Ding im Bundesanzeiger steht?
Ja, genau. Und also wenn es im Bundesanzeiger steht oder im Bundesgesetzblatt oder so, dann ist es natürlich eigentlich schon zu spät, ja, oder im europäischen Gesetzblatt. Deswegen muss man auf jeden Fall früher darüber diskutieren. Und gerade bei europäischen Gesetzgebungsvorhaben ist es ja so, dass, wie soll ich sagen, da die Zivilgesellschaft im Zweifel immer so ein bisschen im Hintertreffen ist, ne? Einfach weil es eine einheitliche europäische Zivilgesellschaft ja nicht gibt. Es gibt zwar eine einheitliche europäische Regierung, wenn man so will, ne, die Kommission. Es gibt die Regierung der Mitgliedsländer, es gibt das Parlament, aber die Zivilgesellschaft ist immer sehr schnell abgehängt bei europäischen Diskursen, und insofern lohnt es sich einfach früher darüber zu diskutieren, und gerade bei diesem Vorschlag, denke ich, lohnt es sich mal genauer hinzuschauen, einfach weil der so ganz besonders gefährlich ist und aus meiner Sicht jedenfalls auch ganz besonders wenig überzeugend. Aber zunächst mal, Philipp, worum geht's denn eigentlich?
Also es geht zum Beispiel um Messenger. Es geht um die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, wir nutzen beispielsweise Messenger wie WhatsApp, Signal, iMessage macht das auch. Ich schicke dir eine WhatsApp, das bedeutet, ich tippe das rein bei mir ins WhatsApp. Ich kann das lesen, aber sobald ich das abschicke, wird es in der App verschlüsselt, und alles, was dazwischen ist, alle Geräte, alle Leitungen,
alle Server,
wer immer damit schnorchelt, wo diese Daten langgehen, der sieht nur Salat. Der sieht nur, da läuft irgendwas lang, aber die Inhalte kann er oder sie nicht lesen. Dann kommen die Daten bei dir auf dem Telefon an, und auch erst in der App wird es entschlüsselt und dir angezeigt.
Genau, das ist der Witz dabei. Und vielleicht, um das so ein bisschen auseinanderzuhalten, ist, da liegen im Grunde zwei Schichten Verschlüsselung übereinander. Also einmal gibt es diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die jeweils in den Apps passiert, und dann kommunizieren die jeweiligen Apps normalerweise auch noch mit den Servern des Plattformbetreibers, also in Philipps Beispiel jetzt mit den Servern von WhatsApp auch nochmal verschlüsselt. Also diese zweite Verschlüsselung, um die geht es jetzt nicht, ja, sondern es geht um die Verschlüsselung, die quasi von Endgerät zu Endgerät durchgehend grundsätzlich bestehen soll.
Messenger ist die Hauptanwendung. Gibt es noch andere?
Also das geht jetzt in dieser ganzen Diskussion, geht es um Messenger. So. Und vielleicht mal so als kleine Fußnote, das führt dazu, dass man über bestimmte Messenger, die eben Ende zu Ende verschlüsseln, kommunizieren kann, ohne dass Sicherheitsbehörden oder Betreiberfirmen mitlesen können. Es gibt aber natürlich auch andere Messenger, die nicht Ende zu Ende verschlüsseln. Ja? Beispielsweise Telegram. Also Telegram erfreut sich ja zunehmender Beliebtheit, ist aber aus einer Security-Perspektive eigentlich keine gute Idee. Also zum einen steht da eine ziemlich shady Firma dahinter. Also wer jetzt Telegram einzeln betreibt, ist irgendwie so ein bisschen unklar, und wer da Aktien im Spiel hat und so. Vor allem aber verschlüsselt Telegram by default eben gerade nicht Ende zu Ende. Ja, also gerade bei Verschwörungsmythen-AnhängerInnen erfreut sich Telegram ja großer Beliebtheit, weil irgendwie Attila Hildmann, der durchgeknallte Koch, da irgendwie seine Nachrichten an 70.000, 80.000 Leute sendet. Oder vielleicht sind es inzwischen auch schon 100.000. Aber unter Sicherheitsgesichtspunkten ist Telegram jetzt nicht so die allerbeste Idee. Man kann allerdings Secure Chats einschalten. Das geht allerdings mit einigen Verlusten beim Telegram Komfort einher. Und ein weiterer, ein ganz beliebter Messenger hat auch kein Ende zu Ende, das ist der Facebook Messenger. Ja, also das ist ja diese Funktion, die quasi ursprünglich mal in der Plattform Facebook drin war, dass man eben in Facebook chatten konnte mit Leuten, dann hat Facebook irgendwann eine eigene App auf den Markt gebracht. Dieser Messenger hat auch nach wie vor kein Ende zu Ende. Mark Zuckerberg hat das zwar schon lange versprochen, aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Also im Frühjahr diesen Jahres haben sie offiziell gesagt, es wird noch Jahre dauern, bis sie das schaffen. Das scheint irgendwie technisch nicht so ganz einfach zu sein, obwohl ja dieselbe Firma, ja, WhatsApp gehört ja auch zu Facebook, dieselbe Firma das schon kann.
Kommen wir zurück zu diesen Messengern, die Ende zu Ende verschlüsseln, um die genau. Geht es jetzt ja.
Die geht's. Und da wollte ich an der Stelle auch nochmal einen Tipp einbauen. Also wir haben jetzt gerade das Beispiel WhatsApp genannt. Ja. Besonders empfehlenswert ist natürlich der Messenger Signal. Ne? Das ist im Grunde der eine Messenger, den man auf jeden Fall vertrauen kann, weil das nämlich eine Open-Source-Anwendung ist. Das heißt, da kann jeder, der sich damit auskennt, sich den Quelltext angucken. Also das ist aus meiner Sicht so der vertrauenswürdigste. Es gibt dann noch Threema, ne? Auch der soll Ende zu Ende verschlüsseln. Da gibt's, ist auch ein Teil inzwischen Open Source, aber nicht die ganze App.
Aber wenn man wirklich nach einer Alternative auch zu diesen Anwendungen der großen Monopole sucht, dann ist Signal da eigentlich die erste Adresse. Aber kommen wir zu diesen, also nochmal zurück. Nach Informationen des ORF, also österreichischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wollen die europäischen Regierungen nun Firmen zwingen, Hintertüren in diese Messenger einzubauen. Das bedeutet, dass die Behörden einen Generalschlüssel kriegen. Also das wird zwar noch weiterhin verschlüsselt auf meinem Gerät und auf deinem dann entschlüsselt, aber es gibt sozusagen einen Generalschlüssel, wo Behörden sagen können, ah, das gucken wir uns jetzt doch mal an.
Ist doch interessant, was der Philipp dem Ulf da schreibt hier, da gucken wir doch mal genau rein.
Genau. Dass sie die Möglichkeit bekommen, auch Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln.
Ja, ganz genau. Und dieser Generalschlüssel soll auch zum Beispiel nicht bei den Netzwerken liegen. Das könnte man sich ja auch vorstellen, ne? Dass man das so macht wie zum Beispiel bei der normalen Telefonüberwachung. Ne? Wenn die Polizei das Telefon von jemandem überwachen will, dann besorgt sie sich einen richterlichen Beschluss und geht mit dem dann zum Beispiel zur Telekom oder zu Vodafone und dann leiten die die Gespräche aus an die Polizei. Das heißt, da ist immer noch der Provider mit drin. Das könnte man hier ja auch machen, ne? Dass also die Polizei sich einen Beschluss holen müsste zum Beispiel, um dann zu Facebook gehen und sagen, hier diesen WhatsApp-Chat vom Banse, den hätte ich gerne mal. Nee, sondern dieser Generalschlüssel, so jedenfalls berichtet es der ORF und so schätzt es auch Daniel Sokolov ein, der Autor, der auf heise.de geschrieben hat, dieser Generalschlüssel soll bei den Behörden liegen und das würde dazu führen, dass die Behörden quasi die Telefonleitung mitschneiden, da diesen Datensalat mitschneiden und dann direkt ohne Einschaltung des Plattformbetreibers diese Daten mitlesen können. So, die Frage ist, wie ist denn das zu bewerten? Also wenn das tatsächlich so kommen sollte, dann gäbe es jedenfalls offiziell und legal keine Kommunikation mehr über Messenger, die von Sicherheitsbehörden nicht mitgeschnitten werden könnte. Das wäre jedenfalls die Idee und das würde natürlich massiv die Überwachungskapazitäten der Sicherheitsbehörden steigern. Dann gäbe es schlicht und ergreifend keine Privatsphäre mehr beim Schreiben von Messages.
Auf der einen Seite kannst du sagen, gut, da kann man halt Terroristen überwachen?
Das könnte man dann tun, wenn Terroristen tatsächlich einen Messenger benutzen, der sich überwachen lässt, dann könnte man sie tatsächlich überwachen. Die Frage ist allerdings, ob das tatsächlich klappt. Ja, denn die Diskussion um das Verbot von wirksamer Verschlüsselung ist ja nicht neu. Ja, also schon in den 90er Jahren gab es die sogenannten Crypto Wars, also quasi die Kriege rund um Kryptographie. Und dabei hat sich dann irgendwann rausgestellt, naja, letztlich geht es bei diesen Crypto Wars, also bei der Frage, wie kann man Verschlüsselung irgendwie beschränken oder schwächer machen oder mit Hintertüren versehen, letztlich geht es um das Verbot von Technologie. Ja, sichere Kryptographie ist ja einfach eine bestimmte Form von Technik, da steht eine hochkomplexe Mathematik dahinter. Und Technik und Mathematik kann man als solche nicht verbieten. Ja, diese Methoden sind in der Welt, da gibt es wissenschaftliche Paper, da gibt es im Internet ohne Ende Quelltext, also Source Code, Programmcode. Diese Technik kann man als solche nicht verbieten.
Das heißt also, angenommen, das käme so, dann ist die Technik, das Wissen, wie sowas gebaut wird in der Welt und wir beide könnten uns hinsetzen und so eine App bauen, die das weiterhin Ende zu Ende verschlüsselt. Kommunikation macht, in die keiner reingucken kann. Mhm. Und dann kann man sagen, ja, aber ihr seid doch verpflichtet, einen Schlüssel zu hinterlegen. Und dann kann man nur sagen, ja, dann haben wir den Server eben irgendwo oder wir nutzen Tor oder irgendwas.
Genau. Der Witz dabei ist, natürlich würde das dazu führen, dass die Masse der Menschen, die sich da nicht groß drum kümmern, die sagen, wer interessiert sich schon für meine Kommunikation, die wären dann leicht überwachbar. Das heißt, die Sicherheitsbehörden könnten dann auf Deutsch Lieschen oder Ludwig Müller problemlos überwachen. Die Frage ist nur, würden auch die Menschen sich so ohne weiteres überwachen lassen, die wirklich was Böses planen? Also denken wir an den IS, denken wir an rechtsextreme Terroristen. Würden die sich wirklich so einfach überwachen lassen? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Wer wirklich was Böses vorhat, der wird natürlich weiterhin sichere Kryptographie nutzen. Denn Beispiel Signal, ja, diese Signal-Anwendung ist Open Source. Der komplette Quelltext für Signal auf iOS oder Signal auf Android steht im Internet. Du kannst dir den runterladen und du kannst dir aus diesem Quelltext selbst Signal bauen mit Tools, die offen im Netz stehen. Also unter iOS zum Beispiel würde man halt Xcode runterladen. Das ist die Programmierumgebung für Apple. Und dann lädt man sich den Quelltext runter und dann baut man diese App. Ich habe das selber spaßeshalber schon mal gemacht, dauert 30 Minuten. Ja, also wenn du grundsätzlich weißt, wie eine iPhone-App übersetzt wird, lädst du den Quelltext, packst den Xcode rein und installierst ihn auf deinem Phone, los geht's. Dann hast du die App und natürlich ist es auch nicht so wahnsinnig schwierig und es werden sich dann im Zweifel ganz schnell Anleitungen im Internet finden, wie man die 2-3 Zeilen rauskommentieren kann, die den diese Hintertür einbauen. Wenn Signal dieses Spiel hier überhaupt mitmacht. Ne? Also die Firma hinter Signal sitzt natürlich in Kalifornien. Das heißt also, es ist erstmal schon mal die Frage, ob die sich an diese EU-Regulierung halten würden. Aber selbst wenn Signal offiziell da mitmacht und eine Hintertür einbaut in seine Krypto, selbst dann wäre es für interessierte Kreise ein leichtes, also eine Sache von Stunden, diese Hintertüren wieder auszubauen und damit einen absolut sicheren Signal 2.0-Klon zu benutzen. Und das bedeutet mit anderen Worten, wer sich für sichere Kryptographie interessiert, ja, der wird sie auch weiter nutzen können.
Und vor allen Dingen bist du sofort verdächtig. Ja, also du kannst, wenn das irgendwo mitgeschnorchelt wird und da siehst, sieht man, da wird verschlüsselt kommuniziert, dann ist das schon mal per se verdächtig. Jetzt ist es ja gerade so ein schöner Zustand, wo das eigentlich die Default-Einstellung ist und immer mehr dahin gewandert sind. Sogar WhatsApp da gelandet ist, bei aller Kritik, die man da anwenden kann, aber dass sie das offensichtlich, soweit man das weiß, bisher sicher und gut eingebaut haben, das war schon ein Riesenfortschritt.
Das ist ein Riesenfortschritt, ne? Aber die Bottomline des Ganzen ist, wenn man tatsächlich versucht, Kryptografie zu verbieten, führt es dazu, dass die breite Masse ihre Privatsphäre verliert. Die quasi die ganz normalen Menschen, die sich nicht groß drum kümmern, werden dann einfach unsichere Messenger nutzen. Aber die Leute, die man angeblich damit packen will, Terroristen zum Beispiel oder Menschen, die, keine Ahnung, mit Darstellungen von Kindesmissbrauchhandel treiben oder so, die werden selbstverständlich weiterhin sichere Messenger nutzen, einfach weil die einen großen Anreiz haben. Und das führt zu dieser schon in den 90ern geprägten schönen Sentenz: If you outlaw encryption, only outlaws use encryption. Mit anderen Worten, wenn man sichere Kryptographie verbietet, dann benutzen eben nur noch Menschen, die außerhalb des Gesetzes stehen, diese Kryptographie. Und das ist genau das, was man ja eigentlich nicht will. Ne? Das heißt, mit anderen Worten, gegen Terroristen wird es ganz sicher nichts bringen. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum machen denn das dann eigentlich Regierungen?
Ja, es ist immer eine schöne, einfache Lösung eigentlich. So eine Beschlüsse kannst du leicht fassen, so eine Verordnung oder so ein Gesetz oder was auch immer das dann wird, das lässt sich leicht erlassen.
Kostet kein Geld auf den ersten Blick.
Und es kannst nach außen demonstrieren, wir haben doch was gemacht, das könnt ihr hier nachlesen, das ist jetzt verboten und so. Ist ein leichter Weg.
Ja, das ist eine noch, wie soll ich sagen, vergleichsweise harmlose Interpretation. Ich persönlich vermute dahinter auch, ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, autoritäre Sehnsüchte. Ne? Ganz offensichtlich meinen die Regierung in Europa tatsächlich, dass es keine Räume geben darf, in die der Staat nicht reingucken darf. Und aus meiner Sicht ist genau das falsch. Also genau da, eine Demokratie lebt davon, dass der Staat eben nicht alles ausleuchten kann, dass er nicht jedem quasi in den Kopf gucken kann. Und diese Idee einer totalen Kontrolle dessen, was die Menschen sich schreiben, ist aus meiner Sicht zutiefst undemokratisch. Demokratie braucht Dissens, Demokratie braucht abweichende Meinungen, wenn sie lebendig bleiben soll, genauso wie Demokratie auch Anonymität braucht. Und ich finde, das ist wirklich eine Grundsatzfrage einer Demokratie, die sich an diesem Beispiel sehr schön diskutieren lässt.
Ja, zumal, das ist ja dann auch noch die andere Sache, wir hatten ja bisher bei diesen Anschlägen, zum Beispiel jetzt in Wien, nach allem, was man jetzt weiß, nicht das Problem, dass die Behörden zu wenig wussten.
Im Gegenteil, sie haben die Informationen nur verschlammt.
Ja? Und das war beim Breitscheidplatz so, gibt viele andere Fälle, ja, wo es nicht daran mangelte, dass die Informationen nicht da waren, sondern häufig war es das Problem, es gab zu viele Behörden, es war schlecht koordiniert, es gab zu wenig Personal, ja, die sich um irgendwas kümmern konnten. Gut, gibt sicherlich auch Ermittlungen, wo das natürlich ein Problem ist, dass alles verschlüsselt stattfindet, aber da würde ich sagen, muss man mit bestimmten Sachen auch leben.
Also ich denke auch, man muss mit bestimmten Dingen leben, insbesondere so lange, wie es doch ganz offensichtlich so ist, dass die Sicherheitsbehörden in der Tendenz nicht zu wenig Informationen haben, sondern eher zu viel oder die Informationen nicht an der richtigen Stelle zusammenlaufen. Das ist allerdings ein typisch deutsches Problem. Ne? Also in Österreich war das Problem, dass die Ermittler einfach die Informationen, ich glaube aus Slowenien oder aus der Slowakei, verschlammt haben, ja, dass da jemand angefangen hat, sich Munition und Waffen zu besorgen. Und in Deutschland beim Breitscheidplatz war es einfach so, dass viel zu viele Polizeibehörden und Geheimdienste so ein bisschen rumermittelt haben an dem Attentäter, dessen Namen wir jetzt nicht mehr sagen. Aber keiner hatte so das Bigger Picture und dementsprechend konnte der dann letzten Endes ungehindert agieren. Und genau deswegen finde ich diese Diskussion um die Verschlüsselung in Messengern auch so wahnsinnig unredlich. Ne? Also wenn es wirklich um Terrorismus ginge, dann müsste man ganz andere Diskussionen führen. Da müsste man sich die Frage führen, haben die Behörden nicht längst zu viel Informationen und können sie nicht mehr auswerten? Haben nicht zu viele Behörden Zuständigkeiten? Müsste man nicht vielmehr radikal die Zuständigkeit der Behörden neu sortieren, also insbesondere Verfassungsschutzbehörden wirklich auf den reinen Vorfeldbereich ansetzen und sobald es irgendwie um konkrete Ermittlungen geht, die verpflichten, das an die Polizei weiterzugeben. Mhm. Ja? Also und das ist es, was mir daran so einen wahnsinnig schalen Nachgeschmack im Mund hinterlässt. Ja, diese Diskussion ist offensichtlich nicht geeignet, was gegen Terrorismus zu bringen, ja, weil die Probleme im Terrorismusbereich andere sind und weil es eben für Terroristen, Terroristinnen im Einzelfall vielleicht auch ein leichtes wäre, so ein Kryptoverbot zu umgehen, mal ganz ehrlich, wenn du Bomben werfen willst, wenn du Menschen umbringen willst und damit lebenslange Freiheitsstrafen in Kauf nehmen willst, dann kratzt es dich doch nicht, wenn du 1 oder 5 Jahre Haft riskierst wegen Einsatzes verschlüsselter Messenger. Das ist doch totaler Unsinn. Ja. Also es bringt nichts, aber es hat massive Nachteile und es und das riecht für mich einfach überaus verdächtig. Und da frage ich mich sofort, was wollen die denn eigentlich wirklich? Und einen zweiten Punkt wollte ich noch ins Spiel bringen, nämlich die Frage, was ist denn das eigentlich für eine Rechtsordnung, die tatsächlich einen totalitären Zugriff auf die Menschen in Deutschland und oder generell in Europa zulässt? Also ich will nicht sagen, wenn wir jetzt eine solche Regelung bekämen, dass die Deutschen sich Sicherheitsbehörden heute schon grundsätzlich davon in illegitimer Weise Gebrauch machen würden. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Im Gegenteil, ich habe jedenfalls, also in die Geheimdienste überhaupt nicht, aber in die deutschen Polizeibehörden im Grundsatz großes Vertrauen, dass sie etwaige Kompetenzen in diesem Bereich verantwortungsbewusst nutzen würden. Das Problem ist bloß, wer wird denn auf Dauer Chef der Polizei sein? Ich meine, wir haben heute schon in dem Blog über die Demos in Leipzig darüber gesprochen, dass sogar unter einem CDU-Innenminister Sachsen schon so hart an der Grenze zum Failed State ist in manchen Bereichen. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, irgendwann sitzt da mal ein AfD-Innenminister. Ja, was weiß man denn, wie der seine Leute in die Spur schickt? Ob der damit einmal anfängt, irgendwelche Demokraten mit Messenger-Überwachung zu belegen, weil er einfach findet, diesem ganzen Pakt müsste mal der Garaus gemacht werden. Man muss einfach eine Rechtsordnung möglichst autoritätsfest bauen. Man muss eine Rechtsordnung so ausgestalten, dass sie es möglichst aushält, wenn Menschen an die Macht kommen, die eben nicht hundertprozentig auf dem Boden demokratischer Grundwerte stehen. Und eine dieser Voraussetzungen, ja, eine dieser Maßnahmen, um die Demokratie wetterfest zu machen, ist, dass man überwachungsfreie Räume schafft, dass man überhaupt noch Dissidenz möglich macht. Ja, das macht eine Demokratie aus, überwachungsfreie Räume, Räume der Anonymität. Das ist natürlich im Einzelfall auch mal gefährlich. Philipp hat es eben gesagt, natürlich kann man auch als Straftäter solche Räume nutzen. Aber sie sind trotzdem wichtig, damit eine Demokratie überhaupt am Leben bleiben kann. Also ich möchte nicht in einer Demokratie leben ohne Rückzugsräume für Menschen, die anderer Meinung sind.
Ihr habt es schon geahnt, wir haben das wichtigste Thema, wie so oft, für den Schluss aufbewahrt.
Stichwort Wien.
Ihr habt das schon alle drauf gewartet, Wien.
Ja.
Wir wussten letztes Mal nicht, wie diese öffentlichen, privat geführten, gewinnorientierten Vergnügungsplätze mit Alkohol Anteil genannt werden.
Diese öffentlichen Ausschankorte, ja, aber da gibt es im Wienerischen wunderschöne Worte dafür und da hat uns tatsächlich Hörer Elias geholfen und freundlicherweise einen O-Ton eingeschickt.
Schanigärten.
Schanigärten.
Wir arbeiten dran. Das war der Plural, aber es gibt's auch in der Einzahl, haben wir auch nochmal.
Das ist natürlich komplex und deswegen hat Elias das dankenswerterweise auch nochmal im Singular aufgenommen.
Schanigärten.
So sieht's aus. In diesem Sinne, herzliche Grüße nach Wien, herzliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer in der ganzen Welt. Erfreulicherweise hört man uns ja tatsächlich überall auf diesem schönen runden Erdball. Habt ein schönes Wochenende, kommt gut in die neue Woche, bleibt uns gewogen und wenn ihr mögt, schenkt uns ein paar Sternchen bei iTunes.
Und bleibt gesund und wenn ihr nicht gesund seid, werdet gesund und dann hören wir uns wieder nächste Woche, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.
Und tschüss.